dicke, fette Milliardenwerte. Dieser Hockeystick-Effekt bei Microsoft.
Die Börse hat nicht so richtig dran geglaubt.
Dann ging es rasant abwärts.
Ich glaube, sie hätten lieber Geld gezahlt.
Wahrscheinlich schon.
Geld hatten sie genug.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich ein Unternehmen, das jeder kennt, aber irgendwie kaum jemand liebt, das schon vor 25 Jahren zu den wertvollsten Börsenfirmen der Welt gehört hat und erneut jetzt wieder Spitze ist. Ein Unternehmen, das inzwischen 50 Jahre alt ist und in dieser Zeit ganze 3 CEOs hatte. Die Rede ist von Microsoft und wie aus einer Entwicklerbude ohne Venture Capital der Goldstandard für die PC-Welt im Softwarebereich geworden ist und wie ein träger Dino sich dann wieder neu erfunden hat für das Cloud- und KI-Zeitalter. Das möchte ich heute besprechen, gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital. Hallo Katharina, schön, dass du mal hier bist.
Hallo Christian, ich freue mich auch sehr, denn wir haben heute eine wirklich spannende Geschichte mitgebracht und vor allen Dingen, was ich so herausfordernd fand, als wir das Skript vorbereitet haben oder die Recherche dann auch, es gibt so viel zu erzählen. Also ich glaube, wir könnten uns hier tagelang in diesen Raum einschließen und ganz, ganz viel zu erzählen, aber deshalb umso wichtiger, wir haben das Ganze versucht in Kapitel zu packen, um irgendwie wirklich Thema für Thema voranzugehen, um einen guten Überblick zu schaffen. Und deshalb würde ich sagen, lass uns auch direkt reinstarten und mit den Gründern starten. Bill Gates und Paul Allen. Bill Gates, geboren am 28. Oktober 1955 in Seattle, Washington. Und sein voller Name, ehrlich gesagt wusste ich das überhaupt gar nicht, hat mich total überrascht, weil alle kennen ihn als Bill Gates, William Henry Gates III.
Das hört sich schön an. Das sieht man manchmal, wenn man so Filings oder solche Websites sieht, wo dann sein Portfolio dargestellt wird. Da steht er tatsächlich als William Henry Gates III. Das hat dann irgendwie so etwas Dynastisches. Dabei kommt er ja gar nicht aus einer Unternehmerdynastie, aber er hat unternehmerische Wurzeln vom Elternhaus her.
Richtig, er trägt entsprechend den Namen seines Vaters. Der ist ein ganz angesehener Anwalt und die Kanzlei, die er damals gegründet hat, gehört heute zu den größten oder ist sogar eine der größten weltweit, hatte ich in der Recherche gelesen, fand ich auch super spannend, weil irgendwie geht's unter. Aber auch seine Mutter, entsprechend eine tolle Geschichte. Mary Maxwell Gates, sie ist eine prominente Unternehmerin und sie übt einige Ehrenämter aus. Also sie ist einflussreich, gut vernetzt und über diese Ehrenämter arbeitet sie mit vielen einflussreichen Männern auch zusammen und tritt über diese Rolle teilweise auch in Beiräte von deren Unternehmen ein, weil die merken so, ey, die Frau, die ist gut vernetzt, die hat was drauf, die holen wir uns auch nochmal mit an Bord. Also wirklich total spannend.
Da haben wir jetzt eine ganze Menge von der DNA schon drin, die man allgemein mit Bill Gates so assoziiert. Ja, wir haben dieses Networking, er hat es ja immer geschafft, mit unterschiedlichsten Unternehmen und Menschen sich zu verbinden, teilweise dann auch sehr lange, wenn man an seine Verbindung mit Warren Buffett denkt, aber dann eben auch dieses Philanthropie-Element, wo er ja inzwischen eine sehr, sehr klare Agenda hat, aber ihm wurde von zu Hause aus sehr viel in die Wiege gelegt.
Absolut. Also die Eltern haben natürlich großen Wert auf eine gute Erziehung, eine gute Bildung gelegt. Ich glaube, das ist natürlich auch mit der Grund, warum sie ihn auf eine Privatschule geschickt haben. Das ist die Lakeside School, eine private Schule in Seattle. Dort hat er dann auch Paul Allen später kennengelernt. Das war 1967, Bill war da 12, Paul 14 Jahre. Und sie haben ihm wirklich dieses Thema soziale Verantwortung, kümmern, sich übernehmen. Ich glaube auch dieses, wenn man etwas will, da muss man sich darum kümmern. Ich glaube, das haben sie ihm schon wirklich ganz früh mitgegeben. Und auch in der Zeit, wo er halt eben Allen kennengelernt hat, hat sich früh dafür interessiert zu programmieren. Also da haben ihn auch seine Eltern gefördert. Es ist nicht so, dass sie gesagt haben, was willst du denn jetzt damit? Sondern wirklich gesagt, komm, Junge, probier aus, leg los und genau.
Wir müssen ja auch bedenken, nicht? Das waren eben nicht die 90er, die Nuller oder die 10er Jahre, wo Computer allgegenwärtig waren, sondern das war in der Zeit, er kommt aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt, wo man vielleicht auch eher gesagt hat, naja, jetzt studier mal Jura und folge dem Vater nach und dann setzt der sich tatsächlich dahin und programmiert, was ja wirklich was ganz Besonderes war.
Genau, ganz abstrakt und irgendwie kein Touchpoint für die Eltern, aber dennoch, sie haben ihn unterstützt und ihm halt eben mitgegeben, wir sind für dich da. Und das Thema Wertebildung, Verantwortung übernehmen, du hast es eben auch schon gesagt, das hat ihn dann auch wirklich sehr geprägt. Später in seiner Philanthropie hat ihm ja auch der Reichtum, das hat ihm das Ganze ja ermöglicht, dass er eben viel, viel machen kann. Er ist ja wirklich da sehr aktiv, gemeinsam ja auch mit seiner jetzt heute Ex-Frau Melinda Gates, haben sie ja dann die Foundation gegründet. Und das konnte er machen, weil er halt eben auch mit 31 Jahren schon der jüngste Milliardär war. Also das fand ich auch super spannend. Da kommen wir später nochmal zu, wenn du so ein bisschen erzählst, wie es mit den Anteilen, wie das mit dem Reichtum dann war. Aber 31, es war super, super früh. Wirklich viel, viel Geld. Milliardär. Ich hatte woanders dann nochmal gesehen, dass er auch von einem seiner ersten großen Gelder sich erstmal einen schönen Porsche gekauft hat, an einem Tag sogar dreimal in Seattle ein Speeding-Ticket bekommen hat, weil er zu viel durch die Gegend gedüst ist. Also es hat ihm ja dann auch Spaß gemacht. Auf der anderen Seite hat er aber dieses Thema Verantwortung überhaupt nicht vergessen und hat es dann auch voll ausgelebt. Aber Christian, lass uns doch vielleicht nochmal auf Paul dann auch schauen. Wie ist denn so ein bisschen seine Geschichte?
Ich glaube, das hat auch für Bill Gates und für seine Eltern vieles einfacher gemacht damals, dass Bill nicht der einzige, in Anführungszeichen, Sonderling war, der sich dann irgendwie interessiert hat, mit 13 dafür am Computer zu programmieren, sondern dass eben Paul Allen, seinen Schulfreund, genau in die gleiche Richtung ging, der ja auch aus einem sehr guten Bildungsbürger-Hintergrund kommt. Ja, Mutter war Bibliothekarin, Vater Mathematiklehrer, also nicht ganz so high level wie bei Bill Gates, aber auch da dieses Thema Bildung sehr stark und natürlich bei Paul Allen in der Familie, zumindest vielleicht vom Vater her, auch ein bisschen mehr Verständnis, dass der Junge schon so frühzeitig sich für Technologie, für Computer und für Mathematik interessierte. Und dass sie dann gemeinsam auf der Schule eben dann herumprogrammiert haben, das hat ihnen dann ja quasi so eine eigene Welt geschaffen und es war eben damals nicht programmierend so etwas, wie es heute ist, was man halt so mitmacht, denn es standen ja auch nicht überall jetzt die Computer rum, sondern das war ja wirklich etwas, wo man zunächst auch mal Anfangswiderstände überwinden musste, um Zugang überhaupt dazu zu kriegen. Da haben sie an der Privatschule natürlich ein sehr, sehr gutes Umfeld gehabt, aber das muss man ja auch sagen, sie haben von zu Hause viel mitbekommen, aber sie waren halt auch in der Lage, das wirklich zu nutzen. Und ja, wie sie dann so angefangen haben, wie sie herumprogrammiert haben, da gibt es ja in der Tat einige lustige Bilder.
Eins gucke ich hier auch in meinem Skript irgendwie mit drauf. Da sitzen die beiden im Computerraum in der Privatschule. Und ich muss sagen, das Bild ist irgendwie lustig, weil es zeigt Gates mit 15 Jahren, aber er sieht eigentlich eher aus maximal wie 12. Das Einzige, was irgendwie auf sein Alter schließen lässt, sind die großen Füße. Da sieht man so, okay, da will der Körper noch hin. Aber Ellen ist ja bereits 17 und mit den breiten Koteletten, also was ja typisch dann auch so für die 70er Jahre war, die dicke Hornbrille, da denkt man so, okay, es könnte auch der Lehrer sein, der sieht deutlich älter aus. Also die beiden, ein absolut ungleiches Paar. Und deshalb muss man so ein bisschen schmunzeln, wenn man sie auch zusammen sieht. Deshalb, die müssen sich schon übers Thema inhaltlich auch richtig gefunden haben.
Ja, und ich meine, also wenn man Bilder generell aus dieser Zeit sieht, so aus den 60er und 70er Jahren, dann denkt man ja immer, oh Gott, wie sahen die denn damals so aus? Ja, und aber also mir geht das inzwischen so, wenn ich Bilder von mir sehe aus den 80er Jahren, denke ich mir das dann auch immer. Und insofern kriegt man dann allmählich so die Auflösung dieser Distanz ganz gut hin. Aber es war natürlich für die beiden eine ganz besondere Situation und sie haben ja nicht an der Schule aufgehört mit dem Programmieren, sondern danach ging es ja erst richtig los. Paul hat tatsächlich dann Computer Science studiert, das 1971. Naja, da war Computer Science noch so Großrechner, ja, die damals ja ganze Räume füllten, Lochkarten und all das, was so mit Informatik zu tun hatte. Er hat allerdings nicht sehr lange studiert. Er hat nach 2 Jahren dann aufgehört, um sich auf das Unternehmertum zu konzentrieren. Das klingt irgendwie sehr vertraut, war bei mir auch so. Ich konnte halt nur nicht programmieren und war in der Medienwelt. Und Bill hat dann tatsächlich an der Harvard University studiert, also wieder so rein nominell so ein Stückchen höher, ja, weil Paul war nur an der Washington State University. Aber das Mathematik- und Informatikstudium in Harvard hat Bill dann auch nicht so fasziniert, dass er komplett seine Energie darauf gelenkt hätte. Denn nur bis zum Jahr 1975, und da sind wir genau 50 Jahre zurück, dann, da haben sie sich entschlossen, naja, das ist ja ganz nett, wenn wir hier rumprogrammieren, wenn wir uns immer weiter bilden, aber es gab ein besonderes Ereignis und da haben sie daraus dann plötzlich ein Geschäft gemacht.
Genau, Paul ist 22 Jahre alt und er besucht das erste Mal Albuquerque, New Mexico, um sich mit MITS, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, zu treffen. Und die haben nämlich den Altair 8800, den ersten Mikrocomputer entwickelt. Und Bill und Paul, die haben dann so eine Version Basic entwickelt, eine Programmiersprache, die auf den Computer dann sozusagen zugeschnitten war.
Was man natürlich und Mikrocomputer, ne, das muss man sich auch nochmal vorstellen. Was hieß damals Mikrocomputer? Das war einfach nur ein Ding, das man nicht in einen Raum unterbringen musste, sondern das man auf den Tisch stellen konnte. Das hat man damals Mikrocomputer genannt. Ja? Für uns ist heute der Mikrocomputer das, was wir in die Hosentasche stecken können als iPhone oder was wir am Arm haben als Smartwatch. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, aus welcher Zeit das damals kam und was für eine riesen Fortschrittsbewegung das war. Auch quasi Demokratisierung von Computern, dass das eben nicht mehr einen eigenen Raum erforderte, sondern dass man das auf den Tisch stellen konnte. Und dafür eine Programmiersprache, die grundlegend war und auch den Namen, das ist ja toll, Basic.
Basic. Und genauso wie du es sagst, es ist nämlich eine Zeit, wo wir wirklich Revolution eigentlich erleben. Der Zugang zu Computern vorher total begrenzt, überhaupt unpraktisch, Riesendinger. Und jetzt ist da die Chance da, dass man sich so ein Teil auch theoretisch nach Hause stellen könnte, aber keiner kann ja damit umgehen. Also braucht es ja irgendwie Systeme. Und da sind halt eben Bill und Paul, dass sie sagen, hier steigen wir ein, da wollen wir was machen. Und da haben sie dann auch entsprechend die Chance gesehen. Und sie schließen mit MITS den Vertrag und mit dem ersten Geld haben sie dann das Unternehmen gegründet. Micro-Soft hieß es am Anfang, eine Verbindung aus Microcomputer und Software. Den Bindestrich haben sie nach kurzer Zeit weggelassen, aber trotzdem, sie haben ja wirklich einen super starken Markennamen entwickelt. Jeder Mensch kennt das Unternehmen.
Wobei eigentlich ist der Markenname so, also für uns aus deutscher Sicht komisch, ne? Klein und weich. Schreibt der Holger Graf immer, der Goldgraf auf Instagram, ja, wenn es um die Zahlen geht von Microsoft, klein und weich. Und das Witzige ist auch, wenn wir auf das Logo schauen von Microsoft, das kann man schon mal vorwegnehmen. Am Anfang haben sie noch so ein bisschen rumexperimentiert, aber dann ist das ja wirklich über Jahrzehnte gleich geblieben, bis man dann irgendwann mit dieser Farbigkeit und dieser Optimierung für Online-Medien anfing. Aber das waren alles Basics, ne? Die haben die damals gelegt und sich auch gar nicht so großartig damit aufgehalten. Das sieht so am Anfang so ein bisschen psychedelisch aus, so wie selber in den später dann produzierten Works-Programmen hingefrickelt. Aber war für die alles unwichtig, Außenauftritt, sondern die wollten mit ihrem Software-Know-how bestechen.
Richtig. Fokus, aber auch trotzdem marketingtechnisch. Well done. Es gibt sogar eine Geschichte zur Einführung von Windows, haben die das Marketing technisch viel größer aufgezogen und haben ganz viel gemacht, dass am Ende sogar Coca-Cola angerufen hat und gesagt hat, wie habt ihr das gemacht und lasst uns darüber austauschen und so weiter und so fort, was total spannend ist, weil Coca-Cola haben bekanntermaßen den Weihnachtsmann erfunden und verkaufen ihr Getränk weltweit. Alle kennen auch Coca-Cola und die machen richtig gutes Marketing. Aber eben damals zur Einführung von Windows, wo wir ja später nochmal drauf kommen, war es halt eben auch, da sind die neue Schritte gegangen. Aber trotzdem, irgendwie, sie haben ja bewusste Dinge gemacht und haben es dann gut gemacht. Und auch wenn es dann zu Beginn dann irgendwie ruhiger war oder eben auch mit diesem Logo solide, well done, würde ich sagen. Lass uns aber mal ganz kurz schauen, wo haben Sie gegründet? Wo sind Sie dann hingegangen? Also, Sie haben gesagt, okay, was haben wir vielleicht bei anderen Softwareentwicklern oder wenn wir so in die Computerwelt gucken, dann habe ich mir so direkt vorgestellt, die saßen doch garantiert auch irgendwo zu Hause in der Garage. Nee, die sind nach Albuquerque gegangen, haben dort ein Büro angemietet und sind da dann halt eben entsprechend gestartet. Also richtig solide, gleich direkt was angemietet. Und wenn man da heute mal sich auf Google Maps dann umschaut, das ist eine sehr trostlose Gegend. Also da ist auch hohe Kriminalitätsrate in der Ecke, wo sie gegründet haben. Einzig erinnert an die Microsoft-Gründung da noch so eine Plakette, die da an der Wand hängt. Die wurde übrigens auch schon zweimal gestohlen, wieder dann neu angebracht. Also dementsprechend war es nicht ganz so aufregend. Und das haben sie dann auch irgendwie wahrscheinlich auch schon damals gemerkt. Relativ schnell, 1979 sind sie dann nämlich umgezogen nach Bellevue in Washington, weil sie auch gemerkt haben, ah, es ist schwierig, doch irgendwie hier die passenden Leute zu finden.
Albuquerque ist nicht so unbedingt die beste Gegend, um das zu tun. Aber trotzdem ist es ja spannend, ne, wie spießig die angefangen haben mit ihrer Gründung, so wirklich in einem klassischen Büro. Und was ganz wichtig ist, sie haben halt einfach losgelegt als Unternehmer. Sie haben nicht erstmal einen Businessplan geschrieben und gesagt, so jetzt müssen wir damit Geld einsammeln, sondern heute würde man sagen, sie haben gebootstrapped. Einfach mal machen. Sie hatten einen ersten Vertrag, den haben sie abgearbeitet und da sind sie dann auch relativ schnell in gewisse Dimensionen gewachsen, die man einfach auch unternehmerisch dann schon nennen konnte.
Genau. Wir haben jetzt so ein bisschen ja über die Phase 75 bis 79 gesprochen. Erste Frühphase. Sie sind seriös losgelegt mit einem Büro und so weiter und so fort, haben ihre Uni abgebrochen, aber wie war das dann unterm Strich? Hat sich das Ganze dann auch schon für Sie gut gelohnt?
Naja, also 1975 waren Sie zu dritt. Da war Gates, da war Allen und da war noch ein Typ namens Rick Weiland. Das war tatsächlich der erste Mitarbeiter. Der hat 1988 dann das Unternehmen verlassen und dazwischen ist ja eine ganze Menge passiert. Hat also auch gereicht, um einen dreistelligen Millionenbetrag zu verdienen. Auch das kann man da schon mal vorwegnehmen. Und wurde dann interessanterweise auch als Philanthrop bekannt. Ja. Im ersten Jahr haben sie $16.000 Umsatz gemacht, 1975. Immerhin. Das wäre jetzt so in heutigem Geld etwa $70.000. Da sieht man, naja, also das hat wahrscheinlich in Albuquerque gereicht, um so für die drei so irgendwie die Lebenshaltungskosten zu decken und dann irgendwie während des Programmierens auch mal die eine oder andere Pizza zu bestellen. Wenn man die alten Fotos von Bill Gates sieht, kann man ja auch sagen, also viel Geld jetzt für, sagen wir zum Beispiel, exquisite Haarschnitte oder coole Klamotten hat er ja nicht ausgegeben. Ja, im Sonnenstudio war er auch nicht oder überhaupt mal draußen, sondern sieht ja schon wirklich aus wie der klassische Nerd. Aber spannend aus betriebswirtschaftlicher Sicht, das ging dann relativ schnell los mit Traktion. 1977 hatten sie immerhin schon 9 Mitarbeiter und $381.000 Umsatz und 1978 hat man 13 Mitarbeiter gehabt und damit sogar die Millionengrenze überschritten beim Umsatz. Ja, $1.3 Millionen damals mit 13 Leuten. Angaben zur Profitabilität findet man da jetzt nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal überlegt und so den Umsatz durch die Anzahl der Mitarbeiter teilt, Büro war ja jetzt auch nicht so teuer. Fixkosten in dem Sinne hatten sie ja auch nicht so großartig, sondern sie haben ja vor allen Dingen Brainwork da reingesteckt. Da muss man davon ausgehen können, dass das Unternehmen sich schon getragen hat. Und darüber hinaus haben sie ja eben nicht den Hut rumgehen lassen. Sie haben operativ skaliert. Es ging eben damals auch vieles einfacher. Wenn du heute eine ähnliche Geschichte machen würdest, du hast so viele Regularien, du konkurrierst mit so großen Unternehmen, dass es mit dem Bootstrapping häufig schwieriger wird. Aber damals dürfte dann auch ein kleiner Gewinn rausgekommen sein. Wobei man auch, wenn man auf diese Zeit guckt, 1975 bis 1979, auch sehen muss, was ist denn sonst da noch entstanden? Und da sind wir bei einem Unternehmen, ohne das Microsoft in dieser Form vielleicht auch nicht denkbar wäre, da kommen wir gleich nochmal zu, nämlich Apple. Und Apple war damals schon viel weiter, während Microsoft so eine kleine private Entwicklerschmiede war, ist Apple 1980 nämlich schon an die Börse gegangen. Und zwar mit einem fulminanten Börsenvolumen von $100 Millionen. Das war der größte Börsengang an der Wall Street seit 1956 fort. Und damals 4,6 Millionen Aktien zu $22 begeben. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, $22 bei einer Apple, damals der Aktienkurs, das impliziert nicht, dass es sich seitdem irgendwie so knapp verzehnfacht hat, sondern auch bei einer Apple gab es natürlich ganz, ganz viele Splits. Aber trotzdem dieses Volumen $100 Millionen, das wäre in heutigen Dollars etwa so $400 Millionen. Als Emissionsvolumen wäre heute ein Börsengang so, ja, wo man sagt, ist ganz nett, aber
jetzt auch nichts, was die ganz großen Schlagzeilen produziert, aber damals, wir kommen ja auch da an der Börse aus den 70er Jahren, in einer ziemlich mühsamen Phase, dann die 80er Jahre, da beginnt ja dann allmählich der Kampf gegen die Inflation erfolgreich zu werden. Da kommt dann so ein Aufbruch auch später hin. Und da muss man ganz klar sagen, Apple war damals meilenweit vor Microsoft. Und sie wussten noch nicht, dass es da später mal Berührungspunkte geben würde. Aber bevor es diese Berührungspunkte, insbesondere im Bereich der grafischen Oberflächen, der schön gemachten Software gab, da hat Microsoft erstmal einen richtig großen Deal an Land gezogen, und zwar mit einem Unternehmen, das heute auch in vielen Depots steckt, mit Big Blue.
Richtig, wir steigen ein ins nächste Kapitel, das erste Erfolgsprodukt, und es geht um die Einführung von Microsoft DOS. Wir sind im Jahr 1980, wir haben 129 Mitarbeiter laut Microsoft-Webseite, also schon doch nochmal einen ordentlichen Sprung mehr gemacht. Und es gibt die folgende Situation: IBM ruft bei Microsoft an und sagt, hey, habt ihr ein Betriebssystem für uns? Weil sie wollen einen PC anbieten und sie wollen schnell auf dem Markt sein, weil sie sehen halt eben Bewegungen mit Apple, da passiert viel, Commodore um sie herum. Sie wollen also wirklich schnell sein und sagen, okay, wir haben den PC, aber wir brauchen die Betriebssoftware.
Sollten wir auch nochmal klar machen, ne? IBM, das war damals der Standard bei den Großrechnern. Ja, also die waren schon eine Riesenhausnummer. Vergleichbar halt wirklich so wie heute mit den Mac 7, also ein Unternehmen, zu dem jeder aufgeschaut hat. Und das Unternehmen ruft plötzlich in dieser kleinen Entwicklerwerkstatt an und sagt, hey, könnt ihr das?
Könnt ihr das, genau. Und Bill, wahrscheinlich sah er immer noch ähnlich, war wahnsinnig jung aus und saß an seinem Telefon und hat ganz locker dann einfach mal, also ich habe mal nachgeguckt, IBM hat in dem Jahr schon rund 27 Milliarden irgendwie Umsatz gemacht, also wirklich ein richtig dicker Fisch. Ganz locker und sagt halt, klar, machen wir. Wir liefern was, haben wir, wir haben was. Aber Fakt war, sie hatten nichts. Also sie haben einen Deal zugesagt, den sie gar nicht so schnell liefern konnten. Und damit sie den erfüllen konnten, haben sie gesagt, wir haben keine Zeit, das selber zu schreiben, wir kaufen jetzt was ein. Und sie haben QDOS eingekauft, Quick and Dirty Operating System, für so circa $50,000. Sie haben dann auch nochmal investiert, sind hingegangen, haben gesagt, so, pass auf, das ist jetzt das, was wir euch liefern. Das heißt also, dass IBM das Ganze mit QDOS dann ausliefern konnte, was sie aber ganz geschickt gemacht haben. Und ich denke mal, das ist eben das absolute Salz in der Suppe ist. Sie haben sich trotzdem die Rechte beibehalten, dass sie eben das auch noch weiter lizenzieren können. Also nicht nur eine exklusive Partnerschaft mit IBM, sondern eben auch noch an weitere Firmen. Das Ganze wurde dann aber noch ein bisschen kompliziert, weil das Programm QDOS, was sie dann eben gekauft haben, das war auch schon so ein bisschen abgekupfert. Deshalb gab es dann eben entsprechend später dann auch so ein bisschen Streitereien, na, wer hat es denn jetzt gemacht und wem gehört jetzt was und so weiter und so fort. IBM hat es dann schlau gelöst, weil natürlich eben entsprechende Ansprüche gestellt wurden, dass sie gesagt haben, wir verkaufen unseren Rechner und lassen die Nutzer entscheiden, welches Betriebssystem sie dann entsprechend nutzen. Das andere war dann halt eben, wo die Basis drauf war, CPM. Aber der Rechner mit der Version von CPM, den haben sie dann einfach mal 200 US-Dollar teurer gemacht. Aber den Rechner mit der Version von CPM, den haben sie dann einfach mal 200 US-Dollar teurer gemacht. Ergo haben sie natürlich dann doch die Version dann von Microsoft häufig genommen, die Käuferinnen und Käufer. Und trotzdem war es halt ein wahnsinnig guter Move, den einfach sie da aus dem Instinkt heraus gemacht haben. Vielleicht auch durch gute dann nochmal Legal-Beratung von Bills Vater, als sie den Vertrag aufgesetzt haben. Aber sie haben sich nicht gebunden und haben die Türe geöffnet für weitere Partner.
Ja, und das ist auch schon symptomatisch für das, was Microsoft zumindest in der ersten Hälfte des Bestehens ausgezeichnet hat. Nicht immer die beste Innovation zu haben, nicht immer die besten Produkte zu haben, nicht alles selber zu machen, aber extrem clever zu sein, was Partnering angeht und was Rechtskonstruktionen angeht und damit sich irgendwie in eine Macht hineinzuschleichen. Das haben wir später, kommen wir noch zu, bei anderen Anwendungen auch gesehen, aber hier gerade diese Verbindung mit IBM, letztendlich so der erste große OEM-Deal, also genau das, was dann hinterher die Marktmacht von Microsoft auch bei den PCs, beispielsweise mit Intel Inside Prozessor dann ja begründet hat. Das sehen wir schon hier in den Anfängen und auch diese kleinen Schmutzeleien, immer diese Vorwürfe, dass es doch vielleicht irgendwo abgekupfert ist und dass man da Urheberrecht zumindest sehr weitläufig ausgelegt hat. Das begleitet sie von Anfang an, trotz aller technischen Genialität dieser Gründer. Es bleibt immer so ein bisschen daran hängen, naja, also so wirklich innoviert haben sie nichts, aber sie haben das, was da war, irgendwie besser gemacht, haben es gut verkauft und sie haben etwas gemacht, was auch heute für Startups ziemlich wichtig ist. Sie sind einfach rausgegangen. Sie haben gemacht und sie haben sich nicht in der Phase vor dem Launch mit der Optimierung bis 100% rausgebracht. Sondern genau. Sie haben diese Bananastrategie gemacht, ja. Produktreif beim Kunden, ähnlich wie eine Banane, ja. Denn erst so mit diese ersten Versionen, die waren anfällig, waren instabil. Und dann ja, mit Updates, ne? Updates wurden ja dann hinterher auch sowieso für Microsoft noch ein Riesengeschäft, ja. Aber mit jedem Update haben sie eigentlich nicht unbedingt das Produkt besser gemacht, sondern sie haben eigentlich die Kinderkrankheiten erstmal ausgebracht. Gemerzt.
Es gab ja auch irgendwo so ein bisschen immer so diesen insgeheimen Witz, ab Version Punkt 2, da kann man das dann eigentlich auch richtig nehmen, weil sie auch wirklich richtig proaktiv das Kundenfeedback oder halt eben die Kinderkrankheiten dann mit reingenommen haben in die Entwicklung. Also wirklich, man ist ja dann mit einem MVP, wie man heute sagen würde, Minimum Viable Product, rausgegangen, haben gesagt, bitteschön, da ist es, haben sich überall das Beste abgeguckt. Dann haben sie nochmal von Kundenseite alles zurückgenommen und dadurch, dass sie ja ihre Struktur auch relativ schnell weltweit aufgestellt haben, haben sie ja dann auch nicht nur ihre Macht aufgebaut, sondern haben wirklich verschiedene Sichtweisen bekommen und konnten dann entsprechend immer wieder an den Versionen arbeiten. Und deshalb, wie gesagt, galt es dann teilweise auch so, okay, ab Version 0.2, da kann man dann häufig dann einsteigen, weil es dann ja die dritte Version dann, die dann immer rauskam von dem System. Und dann hat man so gesagt, okay, dann sind halt so die ersten Startprobleme dann auch behoben.
Und dann hast du ganz am Anfang schon was gesagt, als du über Bills Mutter sprachst, dass er von ihr dieses Netzwerken gelernt hat. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch in der Entwicklung des Unternehmens wieder ganz am Anfang schon, nicht nur IBM, sondern dadurch ist man in eine gewisse Liga ja auch aufgestiegen und hatte plötzlich auch den direkten Kontakt mit anderen Softwarefirmen. Und eine große Softwarefirma damals war Lotus und die machten eine Tabellenkalkulation, was wirklich ein immenser Fortschritt war an diesen sogenannten Mikrocomputern, wirklich Zahlen so untereinander und nebeneinander einzugeben, das Ganze zu verbinden mit Formeln. Das hieß damals Lotus 1, 2, 3 und Bill Gates hat es tatsächlich geschafft, Lotus davon zu überzeugen oder die geschickt zu überreden, dieses 1, 2, 3 dann nicht für das konkurrierende CPM zu schreiben, sondern für MS-DOS. Das heißt, man hat sich da so als Spinne mit diesem Betriebssystem so reingebracht, nicht nur bei den Hardware-Herstellern, sondern auch bei den Herstellern von Anwendungssoftware. Und damit war dieses Bindeglied, dieses MS-DOS halt weiter abgesichert, denn die Programme, die es zusätzlich gab, mit denen man die Mikrocomputer erst zum Leben erwecken konnte, ja, die haben halt nur funktioniert, wenn du diese Basis hattest, eben nicht nur den Hardware-Computer, sondern dieses sogenannte Betriebssystem, dieses Operating System. Und das war dann eben MS-DOS.
Ein Teil, was ja dann auch zu der Zeit in diesen Mikrocomputern war, die guten Floppy-Disk. Ich habe sie nicht erlebt, ich war zu jung und noch nicht da. Hattest du denn schon damals Kontakt damit?
Da müssen wir eigentlich erstmal erklären, was überhaupt eine Floppy-Disk ist. Ne? Also
erklär's mir bitte.
Wie kommen die Daten in den Rechner? Ja, ist ja ganz einfach. Du kannst es eintippen, ja, aber wie kommen die Programme in den Rechner? Heute ist das alles kein Thema. Das kommt alles über die Cloud. Einfach, es ist da, es datet sich automatisch ab. Und damals war das halt wirklich so, dass du solche kleinen Plastikteile hattest und die musstest du in ein Laufwerk schieben. Und das hat dann auch wirklich physische Anstrengung im Computer gegeben. Da kam dann so ein Leseschreibkopf raus und das hörte man dann auch. Und da hat er dann irgendwas rausgezogen. Und wenn man dann Software installiert hat bei diesen Floppy-Disks hinterher, dann gab es unterschiedliche Diskettenformate, die 5 1/4, das waren die ganz platt. Oder die 3,5, das waren dann die bunten Plastikdinger vorne mit dem Magnetschutz, war innen auch Magnetscheibe drin.
Das war schon sehr aufregend, und wenn man dann installierte, und das war dann auf 10 Disketten, dann gab es immer so, ja, jetzt change the floppy, dann musste man das wieder reinpacken.
Also quasi die Kassette des Computers.
Konnte man nicht laufen, das war Wahnsinn. Ich muss sagen, ja, als du jetzt, als wir über diese Zeit sprechen, ich war da Mitte der 80er Jahre, war ich 10. Muss ich zugeben, die Erfahrungen, die ich gerade über Floppy Disks mitgeteilt habe, die sind von Anfang der 90er. Ich kriegte meinen ersten PC tatsächlich 1991 im Januar erst, aber auch da gab es immer noch diese Floppy-Disks. Als ich 10 war, muss ich zugeben, habe ich noch mit Computern nicht so viel am Hut gehabt. Da hatte ich gerade kurz vorher von meinem Vater seine abgelegte erste Schreibmaschine bekommen, auf der er noch seine Doktorarbeit geschrieben hat. Entsprechend durchgeleiert war ich schon, aber ich war stolz wie Bolle und weiß noch, wie ich dann in der 5. Klasse erstmals ein Referat auf der Schreibmaschine tippte und habe mich dann wirklich groß gefühlt. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann 1988 an einem Wettbewerb Bundeszentrale für politische Bildung teilgenommen habe. Da musste man auch irgendwie was schreiben. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich ja mal mit dem Computer machen. Wir hatten tatsächlich einen Computer in der Schule, wo man ansonsten so ein bisschen rumprogrammierte mit GW Basic, ja, so kleine Rechenprogramme. Aber da hatten wir auch ein Textverarbeitungsprogramm drauf. Und ich habe das dann geschrieben. Das waren so 2 Seiten. Und ich habe diese Seiten 2-mal geschrieben, weil es mir abgestürzt war. Ich am Ausdrucken gescheitert bin. End vom Lied. Ich habe dann meine kleine Arbeit für diesen Wettbewerb der Bundeszentrale am Ende doch auf Papier geschrieben. Also ich war nie der Computer-Nerd und kam nicht so damit in Berührung. Das hat wirklich bis Anfang der 90er Jahre gedauert.
Ja, schau mal, mein erster eigener wirklich Laptop, den ich dann auch für die Schule genutzt habe, das war dann 2005. Also da waren wir dann schon sozusagen so weit, Oberstufe. Und ich kann mich aber auch noch erinnern, wie man dann so ein bisschen CDs noch einschieben musste, zumindest bei der Version, keine Ahnung, ob ich da mit einer späteren Version nicht gut dran war, aber auf jeden Fall, man musste dann die Betriebssysteme dann auch wirklich von der CD dann halt eben installieren. Man hatte aber auch noch so ein schönes Laufwerk, das ist ja jetzt hier an den Geräten gar nicht mehr dran. Man hat ja gar nicht mehr so die Möglichkeit, da irgendwie alles Mögliche anzukoppeln und reinzustecken. Dennoch war es irgendwie total, also begonnen habe ich auch irgendwie so in der 7. Klasse im Computerraum, da gab es dann eben auch diese Computer, der wurde immer laut, wenn man die angestellt hat, und auch teilweise sehr warm natürlich, aber auf jeden Fall eine spannende Zeit. Deshalb, aber ich bin mit MS-DOS natürlich dann entsprechend groß geworden, sei es an meinem Laptop oder auch am Rechner meiner Eltern, das hatte man einfach, das ist der Standard gewesen, und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es überhaupt was anderes gibt. Aber ja, lass uns doch mal.
Du hattest immer so dieses BIOS am Computer, also das, was der Computer halt selbst so hatte. Und dann musste man ja häufig, wenn man den dann neu reinstalliert hatte, was man also in der MS-DOS-Welt dann sehr häufig später gemacht hat, dann musste man auch so eine Boot-Diskette dann reinschieben, damit er dann quasi so sein Gehirn erstmal uploaden konnte. Aber ohne MS-DOS ging es halt nicht. Man brauchte das. Das war dann bei Computern auch dabei. Das ist wieder dieses Thema OEM. Und das hat ja dann auch dafür gesorgt, dass Microsoft wirklich in diesen ökonomischen Durchbruch so richtig reingekommen ist. Also vorher, das war ja ganz nett, diese Entwicklungsarbeiten, die sie dann gemacht haben für Computerhersteller. Aber MS-DOS war halt wirklich dann Standardsoftware. Und der große Vorteil ist ja bis heute, wenn du einmal Standardsoftware hast, du kannst sie wunderbar skalieren. Du hast kaum noch Grenzkosten, wenn du eine zusätzliche Lizenz verkaufst. Damals waren die noch höher, weil du musstest halt irgendwie die Floppy-Disks produzieren lassen. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt wirklich ein physisches Gut herstellst. Und deswegen auch so dieser Hockeystick-Effekt bei Microsoft rein ökonomisch dann. Ja, also von einem eher projektgetriebenen Unternehmen, was so langsam gewachsen ist, dann plötzlich nach oben 1984 hat Microsoft dann 100 Millionen Dollar Umsatz schon gemacht, das mit übrigens 600 Mitarbeitern. Also innerhalb von 5 Jahren eine Vervierzigfachung der Erlöse. Und das ist genau dieser Software-Effekt, den wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder bei Softwareunternehmen gesehen haben. Wenn du einmal da reinkommst, dass dein Produkt skaliert, dann kannst du das im Grunde zu geringsten Grenzkosten ausrollen. Du musst halt nur immer aktuell bleiben, und das haben sie geschafft durch die sogenannten Updates.
Absolut spannend. Lass uns MS-DOS abschließen und lass uns das Windows-Fenster öffnen.
Windows, das ist dann das, was ja eigentlich alle auch noch kennen, die heute mit dem PC arbeiten. Aber es war ja damals was wirklich Besonderes, denn eigentlich also die MS-DOS-Welt, und ich erinnere mich an meinen ersten Computer, das war rein so die MS-DOS-Welt, das war so ein bisschen so Klötzchengrafik. Ja? Ja. Das war auch jetzt nicht unbedingt farbig, und wenn es farbig war, dann war es grün und schwarz. Also war nicht so wirklich toll. Und dieses Windows war dann wirklich eine Revolution, die mit drei Buchstaben zu tun hat, nämlich GUI.
Ja, genau, richtig. Das Graphical User Interface. Wir schreiben das Jahr 1985. Und sie haben halt die grafische Benutzeroberfläche mit Fenstern eingeführt, die dann auch die alte Befehlseingabe dann auch wirklich abgelöst hat. Und für mich war das dann super spannend zu lesen und dann auch mal so zu hören, wie lief es denn früher ab? Weil jetzt ist es total normal. Wir haben immer 20, 30 Fenster offen, es ist alles überlappend, die verschiedenen Systeme laufen. Da war es dann möglich, wenn man ein zweites Programm mit geöffnet hat, hat sich das Fenster, was vorher ganz war, dann halbiert. Und es war noch nicht so, dass die Fenster überlappend waren im ersten Schritt, aber es war überhaupt möglich, dass man mehrere Fenster geöffnet hat. Das war ja schon mal überhaupt ein toller Fortschritt. Und auch da wieder Apple war in der Erstellung vom Graphical User Interface, die waren denen auch schon wieder ein Jahr voraus. Es lag dann daran, dass halt eben Steve Jobs Jahre zuvor Xerox PARC besucht hatte, sich dann die Entwicklung von dem GUI angeschaut hat mit seinem Team und sie dann auch wirklich schnell dran gearbeitet haben. Und deshalb lag es halt auch daran, dass der erste Mac mit einer kompletten grafischen Oberfläche dann halt gekommen ist. Also sie hatten dann zum Beispiel so ein Malprogramm wie MS Paint, und da haben wir gleich nochmal einen kleinen Ausflug zu, damit es dann auch bunter wird, nicht nur schwarz-weiß bleibt. Oder dann halt eben auch Textprogramm. Und Microsoft, die haben auch das ganz gut beobachtet, was macht denn jetzt Apple da? Die haben dann geguckt und haben gesagt, ah, okay, die haben halt auch mehrere verschiedene Anwendungen. Und ich sag mal, im Schritt davor, hattest du es ja schon gesagt, mit eben entsprechend dem Rechenprogramm sind sie ja schon in die Richtung gegangen, dass sie gesagt haben, ach, wir brauchen mehr. Wir können nicht nur eine Sache anbieten, dass es läuft, sondern wir wollen ja auch irgendwie ein Erlebnis anbieten. Und sie haben ja so ein bisschen auch abgekupfert. Es kam dann ja daher, dass Gates und Jobs sich erkannten. Jobs hatte ihm auch mal so eine Vorversion gezeigt, was sie da entwickeln. Und wir hatten es auch vorhin schon einmal mit eingebracht. Sie haben ja auch gerne überall mal links und rechts geguckt, was wird wo gemacht. Und das haben sie dann auch eingebracht. Aber Christian, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie haben die beiden sich überhaupt kennengelernt?
Ja, also Steve Jobs, wie gesagt, war mit seiner Firma ja deutlich weiter schon als Bill Gates mit Microsoft. Und er soll sich tatsächlich Anfang der 80er Jahre aufgemacht haben nach Redmond, um Bill Gates, dieses Programmiergenie, mal zu treffen und davon zu überzeugen, Software eben genau für dieses grafische Interface zu programmieren. Und damit war natürlich klar, Gates wusste, was bei Apple künftig auf der Agenda stehen würde und wo auch der Trend im Markt hingeht. Mhm. Und da hat er halt mal nachgedacht, ob er das nicht auch selber hinkriegt, beziehungsweise ob er nicht irgendwo Ressourcen findet, mit denen man das machen kann.
Ja. Und hat sich da eine Freundschaft entwickelt? Wie sah das da zwischen den beiden aus?
Naja, also es ist ja eine sehr, sehr wechselhafte Beziehung. Also Freundschaft ist ja dann ein sehr, sehr großes Wort, aber sie haben anfangs halt wirklich professionell und auch sehr produktiv zusammengearbeitet, sind dann aber zu Rivalen geworden. Denn als dann tatsächlich später Microsoft Windows rauskam, das eben Xerox schon erwähnt, die damals ja ikonische Design Company, und der hat dann ein wirklich interessantes Zitat gesagt, zu diesem Vorwurf, man hätte geklaut: Wir hatten beide denselben reichen Nachbarn namens Xerox und ich brach in sein Haus ein, um den Fernseher zu stehlen, aber du hattest ihn bereits geklaut. Ja? Also er unterstellt eigentlich Jobs dasselbe, aber naja, also wirklich zu sagen, nein, wir haben da nichts geklaut oder wir haben uns nicht inspirieren lassen, so war es dann sicherlich nicht. Selbst wenn man ja auch sagen muss, Apple war eben nicht nur betriebswirtschaftlich weit voraus, dadurch, dass sie damals auch schon an der Börse waren, auf einem ganz anderen Level, auch von den Mitarbeitern. Sie waren auch technologisch weit voraus und sie hatten auch damals schon, das zieht sich ja eigentlich bis heute durch, diesen Fable für Usability. Ja? Mhm. Also das, was wir auch hier bei Scalable haben, diese Vorliebe für niedrige Zugangshürden, für einfache Bedienbarkeit, für intuitive Benutzeroberfläche, das war
war damals natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als das heute ist. Aber das war immer schon in der DNA von Apple verankert. Und deswegen war deren grafische Oberfläche ja auch in der Fachpresse ganz anders hervorgehoben als das, was dann Microsoft machte. Das ist weitgehend durchgefallen, zumindest in der ersten Version. Man hat es immer wieder mit Apple verglichen, festgestellt, dass Apple viel innovativer ist, auch von der Kompatibilität anfangs einen deutlichen Vorteil hatte. Aber Gates hat sich auch da wieder mit seinem Team genau darum gekümmert, wie kriegt man Windows auf diese Ebene? Ja, das Produkt weiter optimieren, während es schon am Markt ist, ja, Bananenstrategie, und gleichzeitig auch diese zusätzlichen Anwendungen, diese Partnerschaften mit anderen Softwarekonzernen, die Anwendung machen, und dann auch natürlich der Aufbau eigener Anwendungsfacilities, sodass man da nicht immer nur von anderen abhängig war.
Ja, also Windows, erster richtige durchschlagende Erfolg mit der Version 3, dann so richtig im 1990 und dann auch mit dem Nachfolger 3.1.92.
Das ist übrigens schön, dass du das erwähnst mit 3.0 und 3.1, ja. Weil wir denken jetzt so aus der heutigen Sicht, boah, also das muss doch in den 80er Jahren dann total genial gewesen sein, da gab es jetzt irgendwie was Grafisches, ja, war aber gar nicht so, dass jetzt alle sich darauf gestürzt haben und gesagt, hey, endlich niedrige Zugangshürden, endlich kann jemand was machen, also erstmal war diese Penetration von Computern natürlich noch nicht so hoch, das ging gerade erst so richtig los, und zum anderen, man hatte sich da also dran gewöhnt. Und ich habe ja eben erzählt, also mein erster PC, den habe ich 1991 bekommen, das war ein Amstrad. Auf dem gab es dann tatsächlich Windows 2.03, das war dann auch nochmal so ein Diskettenpäckchen. Aber das brauchte ich gar nicht, weil ich habe damals natürlich MS-DOS gehabt und dann Lotus Software. Das nannte sich damals Lotus Symphony, und da war halt so eine Tabellenkalkulation und auch so ein Word, aus dem ich dann tatsächlich ausdrucken konnte. Ja, das hat dann irgendwann auch tatsächlich.
Auch schon.
Ja, es war alles noch Klötzchengrafik, ja. Und dann irgendwann hat man dieses Windows dazu gemacht. Aber es war eigentlich auch so in meiner Wahrnehmung nach schon nicht so, dass es völlig klar war, dass man jetzt Windows brauchte, sondern das Entscheidende, was du dann gesagt hast, Windows 3.0 und vor allen Dingen dann 3.1 in den 90er Jahren, das waren die Quantensprünge, wo es dann wirklich bunt wurde, wo es cool wurde, wo es intuitiv wurde und wo man eine völlig neue Welt auf dem Desktop hatte im Vergleich zu dem, was man vorher rein bei den DOS-basierten Programmen kannte.
Und da zitiere ich einmal die Presse, die dann wirklich zu Windows 3.1 gesagt hat, unhöflich formuliert ist Windows 3.1 das, was 3.0 hätte sein sollen. Schlanker, schneller, hübscher, stabiler und homogener. Der Geschwindigkeitszuwachs allein lohnt schon das Update. Also da ging es wirklich dann los, dass man gesagt hat, ja, jetzt macht es Spaß. Es hat wieder wirklich viele Haushalte dann entsprechend auch installiert. Sie hatten ja davor ja auch in der Vergangenheit auch ein starkes Problem mit dem Thema Raubkopien sozusagen. Also dass einfach Kopien der Programme erstellt worden sind und dann weitergeleitet. Weil am Ende, stelle ich es mir so vor, die es genutzt haben, das waren ja alles eher so noch die Nerds. Also nicht der private Haushalt und so weiter. Und die wussten ja theoretisch auch, wie es ging. Also hat man gesagt, okay, da ist ja was. Super, das kopiere ich mir, ziehe mir hier das drauf. Brauche ich nicht kaufen.
Habe ich natürlich nie gemacht. Ne?
Hast du natürlich nie gemacht. Ja, also ich war auch später nie, das ist ja dann wieder das, was man kopiert hat. Ich habe früher auch nie Musik kopiert oder irgendwelche Kinofilme irgendwo. Niemals. Aber irgendwo gab es ja immer
wenig. Aber dafür brauchte man ja schon dieses Internet, um Musik zu kopieren.
Jahre später, als dann dieses Internet, was sich dann irgendwie dann doch durchgesetzt hat, genau, das brauchte man dazu.
Sondern, also wir haben damals dann in der Schule, als es dann wirklich unter Windows 3.0 losgeht, so 92, 93, da kickte das dann auch bei mir ein. Dann haben wir natürlich immer Disketten gekauft und dann brauchtest du bisweilen, also so für so Grafikprogramme, CorelDRAW in der Anwendung. Ich glaube, das waren dann 17 Disketten und dann hast du erstmal, gibt es spezielle Kopierprogramme, hast du 17 Disketten da rein und raus und aber das ist also sehr, sehr lange her und die Cloud hat ja auch dafür gesorgt, dass sowas heute nicht mehr stattfinden kann.
Also ich habe letztens jemandem erklärt, einer jungen Kollegin, was denn Kassetten sind. Ich glaube, sie hat sich da so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle, weil ich so denke, so okay, ich kann es nicht nachvollziehen, wovon du sprichst, weil ich es einfach nicht erlebt habe. Deshalb ist es so spannend ja auch, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln diese Zeit miterlebt. Und deshalb versuchen wir jetzt nochmal so ein bisschen mitzunehmen, was denn entsprechend dann aber auch Windows gemacht hat und was diese Zeit irgendwie mitgebracht hat, weil es kam ja irgendwie dann auf einmal eins nach dem anderen. Wenn wir dann nochmal so ein bisschen weiter in Erinnerung schwelgen, dann kamen so die Spiele Solitär, Hearts, Minesweeper, habe ich später auch auf jeden Fall noch gespielt.
Das sind bis heute die einzigen Computerspiele, die ich jemals gespielt habe.
Ja, ich auch. Da haben wir es gemeinsam.
Ja, also Solitär und Minesweeper, herrlich. Ja, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Ich habe ansonsten nie Computerspiele gemacht, aber das fand ich toll.
Andere würden jetzt sagen, das sind keine Spiele, aber ich sag mal, uns hat es entertained.
Ja.
Betriebssystem Windows XP war von Anfang an großer Erfolg. Allein in den ersten 2 Wochen haben die irgendwie 7 Millionen Kopien verkauft. Windows Vista, das Betriebssystem mit der neuen Oberfläche, da haben sie schon innerhalb von einem Monat 20 Millionen Lizenzen verkauft. Und
da fehlt natürlich Windows 95, ja, was ja dann auch tatsächlich im Jahr 1995 präsentiert wurde. Ich machte damals gerade Zivildienst mit einer legendären Kampagne mit dem Start-Button unten links, der sich bis heute gehalten hat. Der wurde damals eingeführt und dann die Rolling Stones Start Me Up. Das war so die erste wirklich globale Kampagne für ein Softwareprodukt. Sonst hatte man solche globalen Kampagnen sicherlich von Nahrungsmittelherstellern gesehen, aber das war schon damals stilbildend, was sie da machten.
Und das war die Kampagne, nachdem Coca-Cola angerufen hat. Aber eine Sache, wo wir nochmal ganz kurz einen Exkurs machen, weil ich es einfach zu schön finde und du vorhin auch noch von der Schwarz-Weiß-Welt gesprochen hast, es wird dann auch farbig Paint. Ein Programm, was irgendwie die einen lieben, die anderen hassen und ich glaube, irgendwie gibt es nichts dazwischen. Und sie haben das Ganze mit Windows zusammen eingeführt und das war jetzt nie so ein richtig mächtiges Zeichenprogramm. Aber wie gesagt, es gab halt irgendwie immer die zwei Lager. Und zu Beginn war es schwarz-weiß mit Windows 3.0, endlich dann auch irgendwie farbig. Man hatte mehr Möglichkeiten, man hatte dann auch anfangs wirklich nur ganz wenige Dateiformate, also wirklich nur 2. Später kamen dann nach und nach dann irgendwie mehr dazu. Also man hat dann schon irgendwie dran gearbeitet, ganz zu Beginn war es irgendwie so, dass man auch nur Screenshots einfügen konnte, speichern und irgendwie so ein bisschen Bilder beschneiden. Aber das war ja schon mal was. Also man hatte was, worauf man irgendwie loslegen kann oder konnte. Und weil ich jetzt die ganzen Anfänge nicht direkt mitbekommen habe, später natürlich habe ich auch mal Paint benutzt, frage ich dich jetzt, Christian, einmal, wie ist denn das bei dir so gewesen? Ist das ein Programm gewesen, was du zwischen Solitär und Minesweeper dann irgendwie auch nochmal geöffnet hast?
Ja, ich habe das manchmal geöffnet und ich fand das dann cool. Dann hast du irgendwie so ein Quadrat damit zeichnen können und dann hast du diese Farbkanne genommen, dann hast du das gefüllt. Ja, aber also ich glaube, ich habe niemals irgendetwas Produktives mit Paint hingekriegt oder irgendetwas Schönes, was ich dann auch ausgedruckt hätte oder sowas rumgekritzelt. Ja, vielleicht mal irgendwie, aber also ich muss sagen, ich war dann schon eher bei den Anwendungsprogrammen. Ja, ich habe eben schon erzählt, CorelDRAW war ich super stolz, als ich es endlich geschafft hatte, mir so eine Software irgendwie zu sichern mit vielen Disketten. Und auch dann die Office-Produkte, die ja dann auch kamen, die ja früher auch schon unter der DOS-Welt, also es gab ja so ein Microsoft Word für DOS, diese Anwendungsprodukte gab es schon, aber das hatte natürlich dann eine Skalierung nochmal, als es dann unter Windows 3.1 war. Und ich erinnere mich, also Excel habe ich damals schon gerne gemocht und das hat sich ja bei mir bis heute durchgezogen.
Gott sei Dank, denn von dir kriegen wir immer die guten Zahlen. Aber 2017, da hat Microsoft dann selber gesagt, so richtig überzeugt waren sie dann wohl nicht, weil mit Windows 10 haben sie dann announced, wir stellen Paint ein. Und das hat dann irgendwie so einen großen Aufschrei zur Folge gehabt. Es gab dann auf Twitter, heute X, den Hashtag Rest in Peace MS Paint, wurde zum Trending Topic und dann wurden auch ganz viele Paint-Bilder, genau die du da eben benannt hast. Man hat so Kästen gemacht und mit der Gießkanne befüllt, ganz viel damit auch veröffentlicht. Und Microsoft hat dann auch gesagt, wir freuen uns, dass so vieles tolles Feedback kommt und dass so viel unglaublich, so viel Liebe für unsere treue alte App zu sehen. Und sie wollten dann erst das Ganze in Paint 3D reinpacken. Und dann haben sie aber, sie haben das dann irgendwie in Windows 11, ist es dann irgendwie aus Windows 3D dann wieder verschwunden und dann ist wieder dann doch wieder Paint aufgetaucht. Also irgendwie auch da im eigenen Unternehmen wahrscheinlich die Hassliebe. Und heute gibt es dann auch mehr Funktionen, mehr Ebenen, Hintergrund rauszeichnen, KI-generierte Bilder und so weiter und so fort. Aber bis heute gibt es so eine richtige Community, die sich teilweise über Bilder austauscht. Und ich habe es selber mir noch mal einmal angeguckt. Es gibt richtige Tutorials auf YouTube, wie man, und ich war fasziniert, weil also meine Anwendung von Paint hat sich auf sehr minimale Sachen reduziert, weil ich mit den anderen Programmen, Grafikprogrammen noch gar nicht umgehen konnte. Da habe ich gesagt, da sind mir viel zu viele Knöpfe. Ich nehme jetzt das, wo ganz wenige sind und mache das, was ich wirklich brauche. Aber man kann ja unglaublich tolle Bilder mit MS Paint machen. Also ich habe mir so eine Landschaftsgestaltung mal im Schnelldurchlauf angeguckt. Ich war beeindruckt, aber es wird nicht dazu führen, dass ich jetzt irgendwie absolut dann in Paint nochmal einsteige. Aber
der Retro-Trend, ne? Der Retro-Trend sogar bei Computern. Wir sehen es ja auch bei Schuhen. Ich habe ja letztens mit Noah Leidinger drüber gesprochen, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Unsere Folge rund um Running-Shoes. Ja, Adidas hat den Turnaround geschafft mit einem Rückgriff in die Schuhkiste aus den 1970er und 80er Jahren. Samba Gazelle Spezial und SL72. Und wir sehen es ja auch ansonsten beispielsweise in der Fotografie. Ja, da gibt es ja auch eine sehr, sehr aktive Community, beispielsweise bei den Lomographen oder die alten Hasselblads. Ist ja ein Luxusgegenstand dann auch schon und großartig, dass man sich auf diese alten Kulturtechniken besinnt. Naja, und mit so viel Abstand ist jetzt wahrscheinlich auch schon MS Paint wieder eine Kulturtechnik.
Christian, lass uns dieses Kapitel nicht, dass wir zu weit ausschweifen, nochmal MS Paint, weil es gibt noch so viel Spannendes zu erzählen. Lass uns das abschließen und lass uns auf den Börsengang schauen.
Ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Ja, richtig. Wieder in der Zeit. Du warst ja jetzt schon im Jahr 2017 bis heute zu dieser Community rund um Paint. Aber wenn wir auf den Börsengang von Microsoft schauen wollen, dann sind wir da im Jahr 1986. Also genau in dieser Zeit, als man anfing mit den Graphic Interfaces, aber als eigentlich dieses Windows-Thema ja nur so am Horizont sichtbar war, da haben sie tatsächlich den Börsengang schon gewagt. Also dann 6 Jahre nach Apple und man war bei Microsoft nicht unbedingt überzeugt davon, dass man das unbedingt machen müsste. Also vor allen Dingen von Bill Gates hieß es immer, ja, dass man ihn erstmal davon überzeugen müsste, dass das Sinn macht, auch mit Blick auf die Wahrnehmung des Unternehmens, auch dann, um eben in einer Liga zu spielen mit einer Apple, mit einer IBM, alleine durch den Status als Börsenfirma, denn rein wirtschaftlich hätte Microsoft das nicht gebraucht. Es sind ja viele Unternehmen einfach an die Börse gegangen, weil sie stark wachsen wollten und weil das mit dem Wachstum eben aus eigenen Ressourcen, sprich aus Cashflow-Finanzierung nicht funktionierte. Das war bei Microsoft nicht das Problem. Microsoft war profitabel und zwar strukturell. Insofern brauchten die den Börsengang nicht so, wie viele Unternehmen, die dann in den 90er Jahren an die Börse gegangen sind oder auch dann so im Hype 2021, 2022, die brauchten den Börsengang, damit sie einfach weiterleben konnten. Aber das war bei Microsoft überhaupt nicht so, sondern es war irgendwie so eine Option, die man dann doch ergriffen hat, um besser skalieren zu können, um in eine andere Liga aufzusteigen. Am 13.03.1986, großes Offering, Platzierungspreis 21 US-Dollar. Und auch dazu sollte man zunächst mal erwähnen, tja, es gab wie in USA üblich, außer bei Warren Buffett und bei Booking.com, dann natürlich später, als der Kurs stieg und stieg und stieg, Aktiensplits insgesamt bis heute 9, will heißen, man hat also aus einer Aktie dann 2 oder 3 oder 4 gemacht. Insgesamt haben die Splits dazu geführt, wer damals 1986 eine Aktie gekauft hat, der hat heute 288 Aktien im Depot und der Wert dieser Aktien hat sich mehr als ein paar verhundertfacht.
Ein schöner Gedanke.
Ein schöner Gedanke, aber naja.
Ich habe es per Geburt verpasst, also deshalb brauche
ich
mich
nicht ärgern. Ich hab's damals nicht mitgekriegt, also ich habe mit Aktien dann angefangen 1991, muss ich aber sagen, war immer sehr auf Deutschland am Anfang fokussiert, auch durch meinen Großvater, der zwar ein sehr offener Mensch war und mir sehr viel beigebracht hat, aber amerikanische Aktien, das hat er also bis zu seinem Tod im Jahr 2006 nicht gekauft. Aber während wir immer jetzt darauf schauen, ja, was wäre damals gewesen, wenn man denn gekauft hätte, ja, ist ja jetzt nicht so spannend, hat ja keiner was von. Was schon spannend ist, auch für die weitere Entwicklung des Unternehmens und der Person, ist natürlich, dass durch diesen Börsengang
die Gründer allesamt zu Milliardären geworden sind. Denn am Anfang waren es noch Millionen, aber es ging dann ja sehr, sehr schnell nach oben. Und Bill Gates, Paul Allen und dann auch der erste Managing Director, der 1980 gekommen war, der noch eine wichtige Rolle spielen sollte, Steve Ballmer, waren dann plötzlich richtig reich.
Sie waren richtig reich und auch dieser Börsengang hat natürlich ja auch einige der Mitarbeitenden auch zu Millionären, dann nicht Milliardären, aber Millionären gemacht. Da ist es immer ein bisschen schwierig, eine genaue Zahl herauszufinden, aber ein paar Tausend sind es schon irgendwie gewesen. Und das ist natürlich dann ja auch spannend, zu der Zeit dann später ja auch in Seattle dann auch schon ansässig. Das heißt, auf einmal das Unternehmen bringt natürlich da auch einen guten Wohlstand in die Stadt und eben entsprechend einige Millionäre hervor.
Ja, das stell
mir so wie so eine richtige Goldgräberzeit und eine richtig gute Stimmung da in der Bude auch vor.
Natürlich, und es ist das, was wir heute ja bei Startups ganz natürlich auch wahrnehmen, Mitarbeiterbeteiligung. Damals hat alles noch viel einfacher gelöst als auch vom regulatorischen Rahmen, als es heute möglich ist. Aber es ging natürlich auch bei Gates und Allen darum, gute Leute an das Unternehmen zu binden. Und da hatte man eben dann auch diese Shareholder-Kultur, die eben in Amerika sowieso viel aktiver ist. Und auch wenn es halt nur wenige Aktien waren, sie hatten im Börsengang dann schon Wert. Und vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, mit dem Börsengang ging es dann ja erst richtig los, denn wir haben ja genau über die operativen Milestones schon gesprochen und diese Zuwächse, die haben sich ja dann auch entsprechend wiedergespiegelt. Damit war Bill Gates, damit war Microsoft mit dem Börsengang auch auf der Agenda natürlich von Investoren und es gibt nicht nur uns beide, die vielleicht bereut haben, dort nicht früh investiert zu haben, sondern auch ein großer Investor, mit dem Bill Gates seit vielen, vielen Jahren dann auch einen sehr engen Kontakt pflegt, hat gesagt, ja, das war ein Fehler, da nicht investiert zu haben. Damals nicht und auch später, als der Kontakt und die Rede ist von niemand anderen als Warren Buffett, der wirklich immer ganz eng an Gates dran war, aber sich nie durchringen konnte, substanziell Aktien zu erwerben.
Schade eigentlich, aber es hat ja dennoch für ihn, es ist ja seine Geschichte, läuft ja auch ziemlich gut ohne Microsoft, aber es wäre wahrscheinlich nochmal ganz anders, ganz andere Dimensionen angenommen. Und dieses Thema Shareholder-Anteile für Mitarbeitende, nochmal ein wirklich spannender Punkt. Ich springe ganz kurz zurück zu Steve Ballmer. Als sie ihn den nämlich an Bord geholt haben, war Gates so überzeugt und wollte den unbedingt haben, dass er auch gesagt hat zu Paul, lass seine Anteile ein bisschen erhöhen. Und Paul soll angeblich so ein bisschen skeptisch gewesen sein. Und dann hat Bill einfach gesagt, gut, dann gebe ich von meinen Anteilen einen Ticken ab, damit wir ihn an Bord holen und halt eben entsprechend unser Trio uns super aufstellen.
Und er hat 8% gehabt zum Zeitpunkt des Börsengangs.
Es sollten nur 5 sein, es sind dann 8 geworden.
Ja, und das sind heute wirklich dicke, fette Milliardenwerte, ja. Allein das, was es zusätzlich gab. Paul Allen hatte 25% zum Zeitpunkt des Börsengangs und Bill Gates damals 45%. Und Bill Gates ist ja derjenige, der dann später auch im Rahmen seiner philanthropischen Aktivitäten sehr, sehr stark diversifiziert hat und seinen Anteil runterverkauft hat.
Ja, absolut. Er hat jetzt gerade vor kurzem auch nochmal angekündigt, er will nochmal in den nächsten Jahren 200 Milliarden dann investieren in philanthropische Tätigkeiten. Also wirklich gibt ja auch nochmal von dem Geld einiges heraus. Trotzdem ist es eine spannende Geschichte, weil sie eben zu wirklich sehr, sehr viel Geld gekommen sind. Das Geld ist aber auch viel in der Company geblieben. Sie haben ja auch mal Venture Capital eingesammelt, kurz vorm Börsengang. Aber das haben sie auch gar nicht so richtig gemacht, weil sie es irgendwie brauchten, weil das Geld ist ja auch in der Company geblieben, sondern weil sie auch da eben Connections genutzt haben. Und auch da ist wieder eben dieses Thema schlauer Schachzug gut aufgestellt. Und jetzt haben wir aber den Fakt Paul Allen. Vielen ist er ja gar nicht so bekannt. Am Ende ist es ja Microsoft, ist Bill Gates, so ist. Natürlich Paul nochmal mehr im Hintergrund, aber zweiter Teil, er ist ja schon 83 aus dem Unternehmen in seiner offiziellen Rolle dann ausgeschieden. Bei ihm wurde ein Tumor festgestellt. Er hat sich dann zurückgezogen. Er ist dann irgendwie in Aufsichtsratsposten, Beraterposten, es ist immer irgendwie nah dran geblieben, mal mehr, mal weniger. Aber kannst du noch mal so ein bisschen das beleuchten, was dann auch mit seinen Anteilen passiert ist, was er damit gemacht hat?
Er hat schlichtweg verkauft. Er hat sein Vermögen diversifiziert, ja. Nach der alten Regel, Vermögen entstehen durch Konzentration, nicht nur von Geld, sondern auch von Ressourcen wie Zeit und Lebensenergie, und werden bewahrt durch Diversifikation, was ja auch Gates macht. Wir kommen gleich noch zu einem, der das nicht gemacht hat. Nun, was hat er gemacht? Er hat dann fortwährend verkauft. Also er hat 2014 dann nur noch 2% gehabt. Also da kam ständig was an den Markt. Ne? Es gab aber auch natürlich entsprechend Nachfrage. Und das Unternehmen ist ja auch in dieser Zeit in ganz andere Dimensionen gewachsen. Und er hat sich damit, eben Unternehmer wie er ist, an anderen Firmen beteiligt, immer wieder neue Beteiligungen, also beispielsweise schon in den 90er Jahren über 300 Millionen Dollar in Ticketmaster gesteckt, also die Plattform, die wir ja sogar hier in Deutschland auch haben. Mhm. Ich musste letztens Tickets kaufen für Red Bull gegen Bayern, ja.
Und das, musstest du.
Ja, mein Sohn hat gesagt, ne, und das ging dann tatsächlich auch über Ticketmaster, wurde das abgerechnet. Ticketmaster gehört heute zu Live Nation, dem großen Entertainment- und Event-Giganten in den USA. Und das war für Paul Allen dann auch wieder ein sehr guter Deal. Dann hat er sich beispielsweise in den 1990er Jahren auch noch die Seattle Seahawks gekauft, ein Profifußballteam. Und in der Tat, auch damit hat er Geld verdient. Er hat nämlich rund 200 Millionen Dollar dafür ausgegeben und 20 Jahre später war das Team dann ungefähr so bei 1,25 Milliarden Dollar. Also
hat er dann aber auch verkauft, oder?
Er ist dann irgendwann ausgestiegen, hat natürlich weiterhin Dividenden bekommen, auch von Microsoft, und er war bis zu seinem Tod im Jahr 2018 immer unter den 100 reichsten Menschen der Welt. Dann in diesem Jahrtausend, und das zeigt, er hat diversifiziert, aber er hat das Geld sehr, sehr gut angelegt.
Super interessant und vor allen Dingen auch gut zu sehen, was so da mit dem Geld gemacht wird, wie die Geschichten sind. Ich glaube, wir könnten nicht nur eine, sondern mehrere extra Folgen machen, um zu schauen, wie hat sich dann Bill Gates aufgestellt, was hat er alles gemacht, wo fließt wie irgendwie dann Geld rein. Aber wir sind ja hier bei Asset Class und wir wollen dann eben mehr auf die Geschichte des Unternehmens gucken und schauen, was hat denn auch überhaupt was mit dem Kurs gemacht.
Also wenn wir uns mal das Portfolio von Bill Gates anschauen sollen, was ja auch zum Teil öffentlich ist über die Filings, dann schreibt uns gerne. Dann können wir auch da mal reingehen, weil es gibt irgendwie doch über ein Dutzend der Aktien, die er hat, eine ganze Menge zu erzählen.
Das kann ich mir vorstellen, weil so das vom Gefühl her macht er ja nicht einfach unüberlegt, sondern er hat ja irgendwie eine Strategie, er baut sich da ja auch was zusammen und möchte halt irgendwie ein Gesamtbild haben und versucht es irgendwie mit Sinn und Verstand dann doch umzusetzen.
Er investiert in Müll beispielsweise, so viel können wir vorwegnehmen. Ja. Und er hatte tatsächlich auch mal in den größten Franchise-Nehmer für McDonald's-Filialen in Lateinamerika investiert.
Das wusste ich nicht. Super spannend.
Also, wir hätten genügend Storys.
Lass uns reinstarten, weil es lief ja nicht immer nur alles dann super gut, sondern es gab ja auch mal so kleine Dämpfer. Und da geht es um Kartellprozesse. Es geht jetzt so ein bisschen davon, ja, wir bewerten das jetzt gar nicht so. Da gab es dann eben die Kartellbehörden, die entsprechend dann ja auch immer mal wieder auf die Finger geschaut haben. Microsoft ist wahnsinnig groß geworden. Sie haben unglaublich viele Dinge gemacht. Und wir haben uns mal jetzt zwei Fälle mal irgendwie so rausgenommen. Einmal in den USA, da wurde Microsoft dann ein wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen. Was war das genau, Christian?
Ja, also es ging um diese Deals, die wir eben schon besprochen hatten, nämlich diese OEM-Deals, dass man die Software, anfangs nur das Betriebssystem, später dann das Betriebssystem plus Windows, dann noch die Bundles mit den Anwendungsprogrammen zusammen mit den Computern verkauft hat. Dadurch hatte man eine immense Marktmacht, gerade je populärer dann auch diese Windows-Umgebung wurde. während ja dann Apple irgendwie so sukzessive etwas für so Grafik-Nerds geworden ist in den 90er Jahren, überhaupt nicht diese Strahlkraft hatte, dieses Unternehmen heute hat. Jobs verließ es ja dann auch, Gates musste teilweise dem Unternehmen nochmal Geld einschießen, ja, das ist wieder eine spezielle Geschichte, aber es war halt wie diese Dominanzkarte, die Microsoft mustergültig ausspielte, also genau die Fortsetzung dessen, was wir besprochen hatten. Und dann kam eben ab 1994, 95 auch dann in der Breite das Internet. Da gab es den Netscape Navigator, um ins Internet zu kommen als Browser. Und dann kam eben Microsoft relativ spät ins Internet gestartet mit dem Gegenangebot, nämlich dem Internet Explorer. Und der war natürlich dann auch überall vorinstalliert. Das heißt, der Software-Gigant, der ohnehin schon überall so richtig präsent war, hatte jetzt auch in diesem neuen Internet-Dingsbums da den wichtigsten Zugangscode, des Zugangstor. Und da haben die Wettbewerbshüter irgendwann gesagt, nee, also das ist eine Konkurrenz, die in der Form nicht geht. Das ist Ausnutzung von Marktmacht. Auch jetzt bei dieser Zugangssoftware die Leute nochmal ins Microsoft-Universum zu ziehen. Und da waren auch wirklich dramatische Beschlüsse teilweise im Raum gestanden. Wirklich der Gestalt, dass Microsoft sich aufspalten müsse. Mhm. Und da sehen wir auch ein bisschen so den Anklang dessen, was wir heute bei Alphabet, sprich bei Google haben, wo es ja darum geht, dass der Chrome-Browser jetzt heute so mächtig ist, wie es damals der Internet Explorer war, dass Google eben auch noch eine ganze Reihe anderer Aktivitäten hat, dass das alles verzahnt ist. Und hier heißt es ja auch, die müssen zumindest Chrome verkaufen. Das, was damals bei Microsoft diskutiert wurde ab Ende der 90er Jahre, war natürlich noch viel dramatischer und wurde damals auch ein bisschen verglichen mit der Aufspaltung von Standard Oil, also der großen Ölfirma, die ja dann in viele kleinere Einheiten zerschlagen worden ist.
Ja, aber erstes Urteil, da hieß es ja so ein bisschen, okay, Aufspaltung, gab es ja aber dann noch ein zweites Urteil und danach war es halt eben, sie mussten kein Bußgeld zahlen, finde ich ehrlich gesagt, fand ich total spannend, aber sie mussten halt eben offenlegen, welche Programmierschnittstellen sie haben und eben damit entsprechend natürlich für viel Transparenz schaffen, Kontrollen akzeptieren und ja.
Da ich glaube, sie hätten lieber Geld gezahlt.
Wahrscheinlich schon.
Geld hatten sie genug,
aber da konnten sie dann später in einem zweiten Kartellverfahren in der EU rund 500 Millionen mal abdrücken. Das war dann natürlich dann auch schon mal ein ganz schöner Batzen. Also das sind auf jeden Fall immer mal wieder Themen, mit denen sie sich entsprechend beschäftigt haben. Aber kannst du noch mal so ein bisschen mitnehmen, was hat denn das mit dem Aktienkurs gemacht, wenn solche Diskussionen da geführt worden sind? Wie bullish oder bearish ist es denn da dann gelaufen?
Na, ich glaube, wir sollten zunächst mal schauen, wie diese Kartellverfahren das Unternehmen beeinflusst haben. Denn sie haben Microsoft schon in gewisser Hinsicht paralysiert. Dazu muss man sich diese Ausgangssituation nochmal vergegenwärtigen. Wir hatten Ende der 90er Jahre diesen Hype um die New Economy, um das Internet. Und Microsoft war damals als Softwarehersteller das wertvollste Unternehmen der Welt. Von 1995 bis 2000 allein hatte die Aktie sich verzehnfacht. Und natürlich war man bei Microsoft besoffen vom eigenen Erfolg und auch von der eigenen Dominanz. Man war der Dominator bei Software und zack, obwohl ja Gates mal irgendwann gesagt hat, das Internet, also das ist so ein vorübergehendes Ding, hat man mit dem Internet Explorer auch noch wieder die Dominanz gehabt. Das heißt, man war wirklich the shining city upon a hill, das Unternehmen, zu dem jeder aufgeschaut hat. Naja, und wenn man so erfolgreich ist mit seinem angestammten Geschäftsmodell, das immer dann so in Nuancen wieder so ein bisschen verbessert, dann kommt noch wieder so ein Update und die Leute kaufen das wieder und es fließt wieder Geld in die Kasse rein. Naja, dann wird man ohnehin schon so ein bisschen träge und ein bisschen übermäßig selbstbewusst. Und dann kommt plötzlich so ein Kartellverfahren und dann musste Microsoft natürlich in eins machen, sie mussten in den Abwehrmechanismus schalten, was überhaupt nicht zur Unternehmenshistorie passte, weil man ist halt immer nur gewachsen und plötzlich war das alles bedroht. Also kulturell ein riesiger Wandel. Dazu kam ausgerechnet in dieser Phase ein weiterer Wandel, nämlich der erste Managementwechsel. Nach 25 Jahren hat Bill Gates sich verabschiedet als CEO
und hatte natürlich eigentlich den idealen Nachfolger, jemanden, der die DNA von Microsoft komplett verinnerlicht hatte, weil er eben seit 1980 im Unternehmen war. Und wir haben ihn schon mal erwähnt, Steve Ballmer. Das war eigentlich auf dem Papier perfekt, diese Staffelübergabe, auch vom Timing auf diesem, ja, man wusste es dann hinterher, Höhepunkt, aber mit dieser glanzvollen Performance auch der Aktie, Microsoft stand da besser als je zuvor, so stabil. Aber dann passierten eben zwei Dinge. Auf der einen Seite, der New Economy Hype war dann sehr schnell vorbei. Im Januar 2000 war die Übergabe von Gates an Ballmer. Im März hatten die Märkte ihren Peak erreicht und dann ging es rasant abwärts für alle Hightech-Aktien, eben aber auch für den Primus Microsoft, ja, um rund 60% innerhalb von 12 Monaten. Und dann kamen halt auch noch diese Kartellprozesse, diese Verfahren, auch die Darstellung von Microsoft immer so als so einer dunklen Macht, weil man war ja dann auch in den Content-Bereich reingegangen, wollte Medieninhalte produzieren über das Microsoft Network und plötzlich war man so voll in der Defensive, das kannte man nicht, das passte auch nicht zu dem, wie Steve Ballmer sich bislang gegeben hatte und naja, Innovation hatte man ja auch jetzt nicht so großartig auf der Pfanne, dass man das jetzt kontern konnte. Also es war eine extrem schwierige Situation und diese Situation, diese Kartellverfahren haben das Unternehmen in einer Art und Weise auch gelähmt, dass es eben nicht nur mit der New Economy runterging, sondern danach auch immense Probleme hatte, wieder hochzukommen. Der Kurs ist rasant abgestürzt, aber es hat halt über anderthalb Jahrzehnte gedauert, bis man die alten Hochs aus der New Economy wieder hatte. Und es lag nicht nur daran, dass New Economy natürlich eine wahnsinnige Übertreibung war, sondern es lag auch daran, dass Microsoft danach operativ nicht mehr wirklich in die Spur gefunden hat. Man war paralysiert und man war träge geworden. Und unter Ballmer hat sich eben auch nicht viel getan, das zu ändern.
Meinst du, die Börse hat nicht an Ballmer als CEO geglaubt, dass er das Unternehmen rausheben kann, weiter voranbringen kann? Meinst du, es wäre für den Kurs vielleicht besser gewesen, wenn Gates an der Spitze geblieben wäre?
Ja, rückblickend mag das schon sein. Also es ist schwierig, ob Gates vielleicht in der Position auch der bessere gewesen wäre. Das ist ja auch müßig zu sagen, dass dann so ein bisschen hätte Fahrradkette. Man muss auf jeden Fall sagen, dass Ballmer an der Börse nicht angekommen ist, überhaupt nicht, sondern er wurde halt auch als Verkörperung von all dem gesehen, was in diesem Unternehmen eben nicht läuft. Zu träge, zu selbstbewusst, zu wenig innovativ, zu sehr nach vorne gedacht, zu stark an der eigenen Vergangenheit und der eigenen Marktdominanz, die eben über Zeiten der Ära Ballmer bedroht war, hängend. Insofern war das völlig klar. Die Ironie der Geschichte ist ja, obwohl Ballmer als CEO ein Flop war, ist er in der aktuellen Reichenliste ja nur ganz knapp, ich glaube so 3 oder 4 Plätze hinter Bill Gates. Denn während Gates ja seine Aktien verkauft und viel gespendet hat, hat Ballmer genau das Gegenteil auch von dem gemacht, was Paul Allen gemacht hat. Der Ballmer hat nämlich nicht diversifiziert. Ja, das Einzige ist, er hat irgendwie auch einen Baseballclub gekauft. Aber ansonsten hat er sich einfach an seine Aktien gehängt. Ja, es wurde in seiner Ära ja dann Microsoft auch zum Dividendenzahler. Inzwischen ja fast Dividendenaristokrat mit schon mehr als 20 Anhebungen in Serie. Naja, und wenn dann auf den Aktienbesitz so viel Dividenden kommen, dann muss man ja nicht unbedingt verkaufen. Und er hat einfach da dran festgehalten, ist also ein konzentrierter High-Conviction-Investor. Ja, und hat damit ja auch von den Zuwächsen, die dann wiederum unter seinem Nachfolger Satya Nadella eingetreten sind, vom Aufstieg Microsoft in die Mag 7 wieder zurück an die Weltspitze, ganz, ganz entscheidend profitiert. Hat also genau das Gegenteil von dem gemacht, was Investoren normalerweise in der Situation tun sollen. Ist darauf auch sehr stolz, kokettiert damit immer. Interessant ist auch, dass, wenn man über die Person Ballmer spricht, eigentlich immer nur genau diese Geschichte genommen wird, so Flop-CEO, der aber jetzt plötzlich trotzdem super reich ist, durch Werte, die er gar nicht geschaffen hat. Wobei man da auch sagen muss, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr bösartig und ein bisschen sehr eindimensional, denn sehr viel von dem, was Microsoft heute ausmacht, wurde in der Ära Ballmer auch schon begonnen und dann allerdings erst von Satya Nadella richtig ausgerollt.
Eine der Weichenstellungen, von der du sprichst, ist das Thema Xbox. Lass uns ein bisschen springen und wir haben uns das nochmal rausgesucht, weil am Ende Microsoft macht noch so viel mehr aus als die Programme und Produkte, über die wir heute sprechen. Es ist für jede Sparte, die es da gibt, könnte man sich wahrscheinlich selber einen eigenen Deep Dive setzen. Aber eben die Xbox wurde 2001 als Konkurrenz zu Sony und Nintendo gelauncht. Aber wie lief das denn zahlentechnisch? Weil ja, es lief zu Zeiten Baumers und du hast gerade schon eben den Ausblick gegeben, aber so richtig schien es ja noch nicht gezündet zu sein.
Nee, man hat es halt lange mit durchgezogen. Es war lange Zeit defizitär und es wurde immer wieder kolportiert, dass die Sparte tatsächlich vor der Schließung steht, weil man es irgendwie nicht geschafft hat, zu Sony und Nintendo wirklich aufzuschließen. Das hat man bis heute noch nicht geschafft. Also nach wie vor, Sony ist der Dominator bei den Marktanteilen. Nintendo liegt dahinter, aber der Abstand ist nur noch ein paar Prozentpunkte zur Xbox. Und das liegt daran, dass man dann irgendwann Anfang der 2020er gesagt hat, also entweder müssen wir es dicht machen und wenn wir es nicht dicht machen und eigentlich haben wir ja Cash, dann müssen wir eine Vorwärtsstrategie haben und das haben sie ja dann auch gemacht. Sie haben in Entwicklerfirmen investiert und sie haben tatsächlich eine Königsakquisition dann getätigt, die sich ja extrem lange hingezogen hat von den Genehmigungsverfahren, aber am Ende hat es funktioniert. 75 Milliarden Dollar, die größte Übernahme, die Microsoft getätigt hat, für Activision Blizzard. Und damit haben sie ja eben nicht nur Zugang zu zusätzlichen Spielen, sondern sie haben eben auch Zugang zu anderen Plattformen und können jetzt da wieder das machen, was ihnen ja eigentlich auch immer so in der Vergangenheit als Erfolgsgeheimnis, wir haben das mehrfach beschrieben, geholfen hat, nämlich sich so zu vernetzen und die Spinne dann zu sein in diesem Business. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir hier wieder dieses Thema Marktdominanz hatten. Sie mussten ein bisschen auch was abgeben von diesen Aktivitäten, weil sie eben auch bei der Konkurrenz mitverdienen über entsprechende Abo-Services. Aber ja, man muss sagen, also wenn man Microsoft im Depot hat, hat man auch eine Gaming-Aktie mit dabei. Also nicht nur Office, sondern auch was ganz anderes. Und dazu hat man natürlich, Katharina, darüber müssen wir reden, weil das war dann wirklich der Game Changer. Man hat die Cloud.
Die Cloud ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir jetzt nochmal tiefer einsteigen wollen. Die hat für das Unternehmen nochmal einiges geändert. Wir sprechen über Azure Cloud. 2010 wurde sie eingeführt und Sie haben 2008 schon mal so drüber gesprochen. Es wurde intern daran gearbeitet unter dem Codenamen Red Dog. Ganz wenig wusste man auch intern darunter. Es wird sogar auch gemunkelt, dass selbst der CEO Steve Ballmer gar nichts davon richtig wusste.
Genau, übrigens ganz wichtig nochmal, das ist sogar der CEO Steve Ballmer. Auch das wieder eine Weichenstellung, die unter Ballmer begonnen hat.
Man hat's aber ohne sein Zutun anscheinend.
Ja, aber es hat immerhin unter seiner Ägide begonnen. Man hat es halt damals nicht richtig auf die Straße gekriegt. Aber es ist nicht so, dass bis zu dem Amtsantritt von Satya Nadella bei Microsoft man Cloud noch für irgendwas aus dem Wetterbericht gehalten hat, sondern die hatten ganz viel, es ist halt nur nicht auf oberster Ebene so stark vorangetrieben.
Haben ja auch wirklich gute Leute, also die haben sich ja auch entsprechend die passenden Menschen an Bord geholt. Es gibt ja auch aus der Vergangenheit einen Transfer von IBM, aus der Strategie, jemand, der dann bei Microsoft mit an Bord gekommen ist und da auch wirklich viele Dinge gemacht hat. Also die haben sich ja gute Zukäufe dann ja auch sichern können. Mit Seattle als Standort dann natürlich und sowieso dieser Dominanz, die sie hatten, natürlich auch viel einfacher und besser gute Leute da eben entsprechend zu bekommen. Aber der Wandel mit der Cloud ist halt eben dann gekommen, weg von diesem Thema Software in Schachteln und irgendwie in Boxen. Und das Ganze wurde natürlich gepusht durch die Einführung von Microsoft 365. Also wirklich hin zu diesem SaaS-Geschäftsmodell, Software as a Service. Und dadurch kam natürlich auch wirklich eben entsprechend dieses richtig planbare, wiederkehrende Umsätze. Sie haben ein richtig schönes Paket gehabt und das eben alles gestützt über die Cloud, schnell und gut verfügbar, das Thema Updates. Also ich sag mal, wir kennen das alle, es pingt nur noch hier und es läuft automatisch im Hintergrund. Ich muss nicht irgendwie neu was reinschieben.
Ja, und wenn du weißt, wie es anders war, ne, dann findest du das immer noch ganz großartig. Muss ich echt sagen, was das früher so ein Ding war, das neue Update, da haben Computerzeitschriften dann 20-seitige Berichte darüber gemacht, ob es sich lohnt, das neue Update von MS Office auch als Privater zu kaufen. Ja,
es war ja auch eine finanzielle Entscheidung.
Genau, ist heute klar, du hast es ohnehin dabei. Ja. Ja, du hast nur noch 365 und das ist ein kultureller Switch, der Microsoft da gelungen ist. Und wir sehen das ja auch bei anderen Unternehmen, wie herausfordernd das sein kann, beispielsweise SAP. SAP hat sich ja sehr spät erst entschieden, in die Cloud zu gehen. Und das heißt ja nicht nur, dass das Unternehmen das machen muss, sondern die Kunden müssen es ja auch mitmachen. Und auch es ist ein Kulturwechsel mit Blick auf die Kunden. Und da wurde häufig gesagt, oh, Microsoft war aber sehr, sehr spät dran. Mhm. Ja, das stimmt. Aber sie waren dann am Ende sehr entschlossen und sie haben es auch sehr schnell dann kommuniziert gekriegt an die Kunden. Und dieses 365er Office hat natürlich einen riesigen Vorteil, nämlich Microsoft hat bereits eine Billing Relationship, also eine Zahlungsverbindung zu ganz, ganz vielen Privatkunden. Das ist nicht alles so nur irgendwie free, sondern Leute sind gewöhnt, dass sie für Microsoft Services zahlen. Und wenn du einmal diese Zahlungsbereitschaft hast, einmal damit arbeitest, dann ist es natürlich relativ einfach, zusätzliche Service, wenn wir dann jetzt zum Beispiel an Added Value in der Cloud mit KI-Features denken, damit zu verkaufen.
Absolut. Und Sie sind es ja nicht nur aus dem Privatleben gewöhnt. Viele Unternehmen haben Microsoft 365. Es sind neue Services, neue Möglichkeiten gekommen. Die Anwendung ist ja auch einfach viel smoother gewesen. Es greift ineinander. Also man hat ja wirklich da nochmal schöne Oberflächen geschaffen und gesponnen. Das heißt also wirklich dieser private Sektor dann in den Unternehmen, aber ja natürlich auch teilweise dann eben auf städtischer Ebene, also auch eben Kommunen und so weiter und so fort. Also es wird ja auf verschiedenen Ebenen dann eingesetzt. Microsoft hat sich da wirklich total gut durchgesetzt und ist nirgendwo mehr wegzudenken. Dementsprechend ist es wirklich einfach für die meisten Menschen total logisch, damit zu arbeiten. Es ist ja immer dann sozusagen, wenn man einen Sprung dann rausmacht aus der Microsoft-Welt in eine andere, in die Google-Welt oder wie auch immer, das ist ja dann auch erstmal schon so ein kleiner Absprung. Da muss man ja auch mal noch mal ein bisschen dann umdenken, weil es halt einfach wirklich so eine große Macht hat. Und das zeigt auch eben entsprechend am Umsatz, das cloudbasierte Business, das steuert rund 30 Milliarden US-Dollar von gesamt 70 Milliarden US-Dollar bei. Und das ist auch zuletzt im letzten Quartal sozusagen, wenn wir auf die Zahlen schauen, um 14% nochmal gewachsen. Also da ist richtig noch Musik drin, da passiert was. Sozusagen da ist das Unternehmen sicherlich auch hinterher, aber wie sieht denn die Börse das Thema?
Das ist natürlich das Thema, worauf man immer guckt. Ja, also wenn die Zahlen rauskommen, ähnlich wie bei Amazon, ähnlich wie bei Alphabet, also den anderen beiden Hyperscalern, den beiden großen Wettbewerbern, gerade im Bereich der Intelligent Cloud, wo ja Microsoft mit Azure dran ist. Ja, man guckt immer sofort, wie ist das Wachstum in der Cloud? Wer hat gerade da die Nase vorn? Und eigentlich ist völlig egal, was Microsoft sonst so drumherum berichtet, solange die Zahlen in der Cloud weiterhin das entsprechende Wachstum zeigen. Es ist die einzelne Dominante momentan bei allen Quartalszahlen, wobei man nicht vergessen darf, dass da natürlich eine ganze Menge Herausforderungen dranhängen, denn es hat sich schon in den letzten 2 Jahren etwas in der Struktur bei Microsoft geändert durch das Thema KI. Man hat eben nicht nur jetzt eine sehr starke finanzielle Commitment abgegeben mit Blick auf OpenAI, diese Partnerschaft, die ja dann auch schon implementiert wird, beispielsweise beim Copilot über Bing, auch jetzt in den Office-Features, wo vorbereitet wird, dass man da entsprechend mehr Geld auch für verlangen kann, sondern es ist natürlich auch ein Thema mit Blick auf die eigenen Data Center, die da hinten dranhängen, also die komplette Hardware-Infrastruktur. Und etwas, was Aktionäre über Jahre eben an Softwareunternehmen, an Plattformunternehmen, Microsoft, aber eben auch Alphabet und auch Meta dann sehr gemocht haben, ist, dass sie sozusagen Asset-Light waren. Also sie mussten nicht viel Sachanlagen haben, sondern ja, man hat immer einen Kostenblock gehabt, dadurch, dass man sehr viel Know-how brauchte, also Programmierer beschäftigt hat, Menschen auch wirklich sehr, sehr gut bezahlt hat, gerade weil es im Top-End dann wirklich sehr, sehr gesuchte Kräfte sind. Aber es war halt nicht so, dass da so viele Maschinen rumstanden. Und da hat es in den letzten 2 Jahren eben schon einen Paradigmenwechsel gewesen. Die Asset-Light-Plattformen werden jetzt schon irgendwie ein bisschen Asset-Heavy, weil sie Milliarden ausgeben für Data-Center und plötzlich hast du Sachanlageinvestitionen bei diesen Unternehmen, die sind dann bei 30-40% des operativen Cashflows. Und da muss Börse umdenken, dann haben wir nämlich plötzlich auch bei solchen Unternehmen wie Microsoft die Frage, wie wird sowas eigentlich dann abgeschrieben, über welche Fristen, weil das ja dann sehr, sehr entscheidend ist, wie stark der Gewinn je Aktie dadurch belastet wird. Und man fragt sich ja auch, naja, sind jetzt diese Investitionen wirklich notwendig? Wann zahlen sich diese Investitionen mit der Rendite aus, die wir gewöhnt sind von einem Unternehmen wie Microsoft? Und da muss man sagen, es gibt halt Hinweise darauf, dass es momentan sicherlich besser ist, stark zu investieren, als nicht zu investieren. Aber gleichzeitig sehen wir auch, es wird dauern, bis man darauf die Marge hat, die Microsoft zum Beispiel auf die 365 Produkte hat. Nur, was wäre die Alternative? Zu sagen als Microsoft, nee, wir machen jetzt nicht mehr mit und wir lassen jetzt mal Alphabet und Meta und Amazon im Bereich Webservices ja mit der Cloud dann einfach da investieren. Nein, sicherlich nicht, weil dann würde Microsoft wieder in genau dieselbe Falle hineinrutschen, in die man nach 2000 reingerutscht ist, wo man gesagt hat, ach, na ja, unser Bestandsgeschäft, hey, funktioniert doch. Wir versuchen mal ein bisschen was, aber ach, solange das so funktioniert und wenn wir zu viel Geld haben, mein Gott, dann schütten wir halt mehr Dividende aus. Nee, das kann sicherlich auch nicht sein.
Ja, und die Zeiten, die haben sich dann ja auch verändert, mit gerade jetzt aktuell dann auch einem Trump nochmal wieder am Ruder. Inwiefern meinst du, wird das dann auch nochmal eben die Firmenpolitik beeinflussen?
Ja, das ist interessant. Generell, die Tech-Bros haben sich ja allesamt von Trump sehr viel versprochen, nämlich, dass er es für sie gerade im regulatorischen Bereich einfacher macht. Und jetzt sehen wir aber, dass zum Beispiel Meta mit einem zusätzlichen Kartellverfahren schon konfrontiert ist, obwohl ja Zuckerberg auch ganz nett in der Reihe stand bei der Inauguration von Trump und sie haben ja alle schön gespendet. Wir sehen auch nicht, dass der Präsident jetzt gegen diese Verfahren gegen Alphabet bzw. Google sehr, sehr stark opponiert hätte. Und also wenn man die Grundsätze von MAGA, der Make America Great Bewegung, sich anschaut, dann ist es eigentlich logisch, dass ja mehr freier Wettbewerb auch sein müsste. Also Schützenhilfe von der Seite kann man nicht erwarten, sondern eher ein bisschen regulatorischer Druck. Was nicht heißt, dass Microsoft jetzt nicht versuchen wird, weiter in andere Bereiche vorzudringen, um die Marktposition abzusichern. Das gehört nun einfach mal zur DNA. Und man muss ja auch sagen, also wenn man das jetzt mal vergleicht zwischen den 90er Jahren und jetzt, dann ist Microsoft momentan unter den großen Plattformen nicht der Böse. Damals war Microsoft die böse Tech-Firma. Es gab in den 90er Jahren den zweiten James Bond, The World is Not Enough, Die Welt ist nicht genug, mit diesem Medienmogul Elliot Carver, ganz sinistre Figur. Das war natürlich in erster Linie Rupert Murdoch nachempfunden von der News Corporation, aber es steckten auch Züge von Bill Gates da drin. Das war damals in vielen Interpretationen zu sehen, weil man damals quasi auch mit Content dann so zur Weltherrschaft, Technologie, Software plus Nachrichtenmediengriff, das war sehr, sehr vielen suspekt. Und dann diese Kartellverfahren fielen ja auch bei der Öffentlichkeit auf fruchtbaren Boden. Microsoft ist heute nicht so in der bösen Rolle. Da sieht man eher eine Meta, da sieht man immer eine Alphabet, obwohl ja eigentlich Google mal das Motto hatte, don't be evil. Aber sie sind halt jetzt diese große Krake. Und Microsoft hat es halt schon geschafft, sich trotz dieser dominanten Rolle irgendwie etwas besser darzustellen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, wow, ein Microsoft-Produkt. Ist das schön? Ich bin so stolz, es zu nutzen. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich meine, du sagst zwar vielleicht, also Apple, das Interface und sowas, das ist alles irgendwie cool. Du findest ein Samsung-Handy schön und sowas. Das würde bei Microsoft niemand sagen, aber sagt auch niemand, ja, also Microsoft Teams, wann immer ich das aufmachen darf, geht mir das Herz auf. Ne? Sagt keiner. Also ich kenne immer nur Leute, die sich drüber ärgern. Wenn ich es nutzen muss, es funktioniert immer irgendwas nicht und so. Es ist wahnsinnig komplex, aber sie sind halt einfach drin und was sie halt meisterschaftlich auch hingekriegt haben, ist immer die Verbreiterung des Geschäfts weg von dem reinen Software-Fokus auf die Plattform. Und da haben wir ganz zum Abschluss noch einen Deal, über den wir sprechen müssen, gerade weil eben viele von euch auch dort aktiv sind auf dieser Plattform, denn Microsoft hat tatsächlich auch ein Social Network.
Und zwar LinkedIn. Und du bist ziemlich intensiv unterwegs auf LinkedIn, ich auch. Und die Plattform hat sich ja auch verändert. Und ich habe mal ganz kurz nochmal nachgeguckt, was würde denn eigentlich das Web sagen, wenn ich jetzt mal frage oder jetzt mal die ganz große Suchmaschine, was ist LinkedIn? Und LinkedIn ist ein berufliches soziales Netzwerk, das vor allem für Jobsuchende, Karriereentwicklung und Networking verwendet wird. Okay. Networking auf jeden Fall. Man sieht viele spannende Postings dort. Es ist eine interessante Plattform, die entwickelt sich rasant. Also wir hatten ja in Deutschland dann hier vor allen Dingen auch den Gegenspieler mal Xing. Man war früher auf Xing. Mittlerweile spielt sich eigentlich fast alles nur noch gerade sozusagen in vielen Wetten auf LinkedIn ab. Also sozusagen bei den Nutzerinnen und Nutzern schon irgendwie beliebt. Aber als Microsoft angekündigt haben, wir wollen LinkedIn kaufen, da gab es ja erstmal so einen kleinen Dämpfer. Die Aktie fiel um 4%, weil man irgendwie wahrscheinlich nicht so richtig damit was anfangen konnte. Warum machen sie das? Die Börse hat nicht so richtig dran geglaubt, aber am Ende wieder ihrer Strategie treu geblieben. Die Spinne, sie werfen ihre Netze aus und am Ende sehen wir jetzt gerade im Moment, wenn man mal auf die Zahlen dann auch guckt, die Relevanz von dem Deal, die ist jetzt nach ein paar Jahren echt groß. Wir haben 16 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und das ist mittlerweile etwas so rund um 7% des Gesamtumsatzes. Also gar nicht so unbedeutend und haben sie eben wieder dann auch ein gutes Händchen mit dieser Plattform bewiesen, als sie sich eben die Akquisition angeschaut haben. Und also am Ende würde ich mal sagen, gar kein so schlechter Deal und total spannend, dass sie sich halt eben auch dieses Network mit reingeholt haben, was ja wirklich dann auch separat steht und nicht nochmal Teil dieses anderen Geflechts dann ist.
Ja, und das zeigt eben auch, sie sind in der Lage, sich nicht nur neu zu erfinden, sondern sich weiter zu entwickeln. Es muss also nicht immer revolutionär sein, wie nach dem Amtsantritt von Nadella, der dann ja wirklich die Cloud, an der er ja bis dahin auch gearbeitet hatte, wirklich weit nach oben gezogen hat und zum großen Motiv gemacht, sondern es geht eben auch evolutionär, indem man immer wieder was dazufügt. LinkedIn war ein solches Thema. Ein anderes Thema ist zum Beispiel alles, was Microsoft im Bereich der Cybersicherheit macht. Also man muss nicht unbedingt einen Cybersecurity-ETF im Portfolio haben, wenn man eine Microsoft-Aktie hat, ist auch das da drin, ja. Und das ist sicherlich auch, wenn wir jetzt mal so die Aktionärsperspektive einnehmen, ganz, ganz wichtiger Fokus bei Microsoft, dass man hier verschiedenste Technologiegeschäftsmodelle auf einer synergetisch verwobenen Plattform hat, aber sicherlich auch diese einzelnen Teile separat lebensfähig werden und zum Teil auch so geführt werden. Denn das ist ja nicht alles jetzt so verzahnt wie in einer OEM-Partnerschaft. Also bei LinkedIn kann man ja durchaus einen Account haben, ohne dass man jetzt zugespammt wird. Man solle jetzt die neuesten Microsoft-Produkte kaufen. Also den Fehler machen sie nicht, das alles komplett so zu integrieren, sondern das sind ja teilweise diese Geschäftsbereiche wirklich Firmen, die, wenn sie alleine stünden, auch allesamt im S&P 500 oder im Nasdaq 100 wären. Das ist schon sicher beachtlich. Und deswegen ist Microsoft nicht nur einfach so ein Mitglied der Mag 7, sondern so, wie das Unternehmen sich heute darstellt, sicherlich innerhalb dieser 7 großen Werte der kompletteste und der breiteste, der viel von dem abdeckt, was andere auch haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere machen das vielleicht besser, andere machen das vielleicht fokussierter. Das war immer in der Historie von Microsoft so. Und wir haben Beispiele dafür auch genannt. Aber Microsoft schafft es halt immer, diese Dinge in einer intelligenten Art und Weise zu verzahnen und dann auch separat zu evaluieren. Man muss halt auch sagen, Microsoft hat da an manchen Stellen Glück gehabt, dass sie nicht aufgespalten haben. Und sie haben auch Courage gehabt. Insbesondere Gates hat Courage gehabt, als es darum ging. Da war er ja schon draußen als CEO, aber natürlich immer noch als Spiritus Rector drin, als es darum ging, wer sollte denn nach Ballmer kommen. Hm. Und da hätte man ja auch sagen können, okay, Gates geht wieder voll rein selber. Ja, hat er nicht gemacht, sondern er hat Nadella erstens zum CEO mit befördert und zweitens auch an die Hand genommen, hat sich als Berater da stärker reingesetzt. Das war eine sehr mutige Entscheidung. Man hätte ja auch sagen können, also dieses träge Unternehmen, das musste jetzt durch einen richtig disruptieren, der von außen kommt. Mhm. So wie man das beispielsweise mal bei Nike versucht hatte, ja, oder wie man es auch bei SAP schon gesehen hat. Aber das haben sie nicht gemacht. Das war eine mutige Entscheidung und diese Entscheidung hat sich am Ende als richtig herausgestellt. Wahrscheinlich, weil Microsoft auch eine spezielle Kultur hat mit eben nur 3 CEOs in 50 Jahren.
Genau das wollte ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Bill Gates daran geglaubt hat, jemanden wieder an die Spitze zu setzen, der die DNA von Microsoft kennt, aufgesogen hat, mitentwickelt hat, aber trotzdem eben das Mindset für neue Themen hat, der, wo er gesagt hat, okay, das ist doch ein Treiber, aber der kennt hier den Laden doch schon ziemlich gut. Frage ist dann jetzt aber so ein bisschen mal zum Schluss, wenn wir dann nochmal Richtung Zukunft blicken. Was meinst du? Wo geht's hin? Was sind jetzt die spannenden Themen, wo man dann drauf guckt, wo Microsoft drauf guckt, wo man von außen drauf schaut? Stichwort AI.
Ja, KI bleibt natürlich das Riesenthema und die große Frage wird sein, inwieweit Microsoft sich mit OpenAI und mit diesem ja doch sehr starken Commitment, diesem sehr starken Investment wirklich die Pole Position gesichert hat, auch qualitativ, oder ob das ein Risiko ist, sie so stark erstmal auf einen Partner zu fokussieren. Es gibt natürlich auch genügend eigene Ressourcen, es gibt genügend kleinere Partner, aber das ist schon ein Klumpen. Das ist schwierig einzuschätzen. Das ist eine bewusste Konzentration, eine bewusste Fokussierung, weshalb man ja dann es auch sehr schnell geschafft hat, Produkte wirklich fertig zu machen, die dann beim Kunden sind und Anwendungen zu schaffen. Wie schnell kriegt man es hin, das entsprechend zu vermarkten? Wir können nur sagen, Microsoft ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich ein Unternehmen, das weltweit führend ist, dann träge wird, nochmal komplett neu erfinden und wieder aufrappeln und an die absolute Spitze zurückkehren kann. Und wenn wir uns anschauen, wie großartige Unternehmen sich entwickeln, dann gibt es immer irgendwo Durchhängerphasen. Es muss ja nicht unbedingt ein solcher Durchhänger sein, wie wir ihn bei Microsoft gesehen haben, dass man wirklich, wenn man am Peak damals reingegangen ist in die Aktie 2015 Jahre lang keinen Gewinn hatte. Aber ein so langes Tal muss es nicht sein, aber es können durchaus auch wieder solche Phasen kommen, dass man mal den Eindruck hat, jetzt haben sie so ein bisschen vielleicht die Trägheit wieder sich angeeignet, aber das wird man sehen. Insofern, ob jemand einen Conviction Investment Case mit einer ganz speziellen Überzeugung zu Microsoft aufbaut oder nicht, weiß ich nicht, ob so jemand sich so intensiv dann mit der Historie beschäftigt hat. Aber wer die Aktie sowieso im Depot hat, als eine breit diversifizierte Technologieplattform oder indirekt als eine der größten Positionen im MSCI World, im MSCI All Country World, der hat vielleicht schon Spaß daran zu erkennen, was dieses Unternehmen treibt, was dieses Unternehmen schon geschaffen hat und was da vielleicht auch noch an Potenzial ist. Und das ist ja genau das, was wir mit diesen Deep Dives, die auch stark in die Historie gucken, die großen Linien erzählen, die Geschichten herum erzählen, tatsächlich wollen. Wir wollen keine Aktienanalyse machen, sondern wir wollen Lust machen auf die Unternehmen, die da drin stecken und sich zu beteiligen. Und wenn es nur indirekt ist, die Erkenntnis, dass das, was im ETF ist, nicht irgendwelche anonymen Finanzprodukte sind, sondern realwirtschaftliche Unternehmen mit ihren eigenen Geschichten. Und es hat mir total Spaß gemacht, Katharina, das zusammen mit dir zu machen. Bei einem solch großen Unternehmen muss man sich immer fokussieren. Wenn du meinst, da haben wir uns an der einen oder anderen Stelle zu sehr fokussiert, da gibt es noch ein paar andere Geschichten, die wir erzählen sollten, dann schreib uns. Genauso, wenn du weitere Anregungen hast, über welche Unternehmen oder generell welche Themen wir hier im Podcast diskutieren sollen, wen wir als Gast einladen sollen. Wir freuen uns über Feedback von dir, entweder per E-Mail an podcast@scalable.capital oder überall in den sozialen Netzwerken. Für heute vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank auch an dich, Katharina. Das war's. Tschüss aus Berlin.